So, hallo. Hört ihr mich?
Ja.
Super. Freut mich, dass ich heute da sein darf, dass ich quasi nach eineinhalb Jahren das Ganze wieder öffnen darf, das legendäre Regentreff. Und ich werde euch heute mit vielen Informationen füttern. Im ersten Teil wird es wahrscheinlich etwas geknickter sein, aber keine Sorge, im zweiten Teil erkläre ich, was ihr machen könnt. Es geht also heute, ja, muss man leider so sagen, also wenn ich euch das sage, was die letzten zwei Wochen noch dazugekommen ist, dann wird der Vortrag ein bisschen anders ausschauen. Aber okay, Blackout, das unterschätzte Risiko. Warum sage ich das? Bevor ich mit dem ganzen Thema anfange, möchte ich einfach kurz zeigen, was das österreichische Bundesheer zu dem ganzen Thema sagt.
Und da gibt es ein Ereignis, dessen wahrscheinliches Eintreten in den nächsten fünf Jahren nicht nur die Experten des Bundesheeres mit 100% bewerten. Der Ausfall des Stroms, das sogenannte Blackout.
Blackout bleibt ein Thema. Es kann großflächig sein, sektoral. Wir müssen diesen Gefahren entsprechendes Augenmerk widmen.
Wir wissen schon seit vielen Jahren, dass wir dreimal im Jahr an so einem Blackout ganz knapp vorbeischrammen in Österreich. Das wissen wir von unserer Austrian Power Grid. Und daher ist es nicht überraschend, dass man jetzt die Wahrscheinlichkeit als so hoch einstuft. Die Vorbereitungen müssen stimmen. Man muss sich geistig darauf einstellen, muss technische Vorkehrungen treffen. Und man muss wirklich auch in den Köpfen sich wirklich darauf einstellen. Und das war, glaube ich, die Botschaft von heute, dass das wirklich so knapp vor der Tür steht.
Um einer möglicherweise bevorstehenden Massenpanik beim Eintreten eines Blackout vorzubeugen, informiert das Bundesheer sachlich und kompetent. Nicht darüber zu sprechen, ist keine Option.
Also nicht darüber zu sprechen, ist keine Option. Und der Meinung bin ich leider arm, weil dieses Thema leider vor der Tür steht. Man kann es nicht mehr anders sagen, aber was wir die letzten Jahre so in unserem Stromnetz gemacht haben, jetzt haben wir natürlich noch einen Krieg in Europa. Die Ukraine hängt mittlerweile am europäischen Stromnetz. Aber fangen wir zuerst mal an, wer bin ich eigentlich? Viele kennen mich vielleicht. Ich betreibe auf YouTube Deutschlands größten Krisenvorsorgekanal, Outdoor Chiemgau, der Krisenvorsorgekanal. Ich bin nebenbei beim ITHW als ehrenamtlicher Helfer da, auch in der Krisenvorsorge logischerweise. Ich war früher mal Feuerwehrler, bin gelernter Energieanlagenelektroniker, deswegen meine Leidenschaft zu Strom. Also früher habe ich einmal in der Woche in die Steckdosen langen müssen, sonst ging es mir nicht gut. Bin auch noch freiwilliger Reservedienstleistender und mittlerweile auch auf mehrere Fernsehsendungen. Vielleicht hat es jemand gesehen, das Buch Blackout von Marc Elsberg ist gerade verfilmt worden in einer Serie. Die läuft momentan auf Join Plus und sollte demnächst in Sat.1 kommen. Und dazu gab es eine Doku, da war ich dann auch als Krisenvorsorge-Experte dabei. Oder bei Servus TV oder im Bayerischen Rundfunk. Gut. Meine Eingangsfrage für sichere Vorträge ist immer folgendes. Ihr habt es daheim und jetzt überlegt mal, was funktioniert noch ohne Strom. Was? Genau, der Gasherd funktioniert noch. Schon mal sehr gut. Einer hat mal gesagt, das Türschloss. Auch nicht mehr bei allen, manche gehen ja auch schon mit Strom. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Was in unserem Körper das Blut ist, ist in unserer Gesellschaft der Strom. Das ist unser Blut. Und genau. Wir werden also heute viele Dinge durchgehen. Wenn man wissen möchte oder warum ein Blackout entstehen kann, ist es wichtig zu wissen, was schützt uns eigentlich vor einem Blackout. Wir haben ja wirklich gute Ingenieure, Hut ab, für mich die wichtigsten Personen in diesem Land, weil uns die tagtäglich davor bewahren. Und das muss man wirklich mittlerweile so sagen, tagtäglich. Wir haben allein dieses Jahr schon 6.300 Eingriffe ins Stromnetz gehabt, um einen Blackout zu verhindern. Also die machen das wirklich mehrfach am Tag. Und das ist auch gut so. Der nächste Punkt ist, was könnte trotz all dem wirklich zu einem Blackout führen? Und natürlich, wie wird sich ein Blackout für euch selber auswirken? Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Den nächsten Punkt überspringen wir, weil ich heute den Vortrag auch vor Feuerwehren, vor Gemeinden. Und dann machen wir Pause und danach geht der zweite Teil, da erkläre ich dann, wie ihr euch relativ einfach eigentlich vor einem Blackout schützen könnt oder euch vorbereiten könnt zu dem Thema. Gut, wenn Fragen haben, ich sehe zwar nur die Hälfte, aber naja. Wer gern wärmessen möchte, auf meinem YouTube-Kanal gibt es dazu einige Folgen. Ich kann euch zum Beispiel empfehlen, vom Büro für Technik-Folgeabschätzung des Deutschen Bundestages gab es 2011 die haben einfach mal geschaut, was wird beim langen Stromausfall tatsächlich in Deutschland passieren. Das sind 268 Seiten. Lest euch das mal durch. Wer nicht so viel Lust hat, ich habe es in 6 Viertelstund-Videos mal aufgefasst, jedes einzelne Thema, zum Beispiel, was ist mit Krankenhäusern, wie schaut es in der Rettung aus, was ist mit Lebensmittelsupermärkten, was ist mit Wasser, mit Abwasser, und habe dieses ganze Thema etwas kürzer aufbereitet, weil die wenigsten wollen 268 Seiten im Beamtendeutsch lesen. Gut, wie funktioniert unser System? Hier muss ich auch sagen, als ich angerufen worden bin vom Olli, habe ich mir gedacht, naja, Grenzwissenschaften. Jetzt komme ich da daher mit meiner bisschen Mathematik, bisschen Plus-Minus rechnen, wegen Multiplizieren machen wir halt auch noch, und Physik 9. Klasse. Wie passe ich da eigentlich rein? Aber dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich für 99% da herinnen kommt der Strom aus der Steckdose. Und wie das da hinkommt oder wie der da hinkommt, ist für die meisten tatsächlich eine Grenzwissenschaft. Insofern passt das ja wieder. Das Erste, und es wäre kurz technisch, und ich erkläre euch es dann nochmal, dass es auch jeder versteht. Wir haben einen Sinus im Netz. Ihr könnt euch noch erinnern, Physik 9. Klasse, hat, wenn ich mal anschaue, das jeder schon hinter sich. Wir haben 50 Hertz. Das heißt, da sitzt ein kleines Männchen drin, der hat eine Batterie und die dreht er 50 Mal nach unten, 50 Mal nach oben pro Sekunde. Und dadurch ergibt sich dieser Sinus. Nicht so wichtig. Das Einzige, die Geschwindigkeit von dem Sinus, das ist das Wichtigste in unserem Stromnetz. Das ist das, was leider unsere grünen Politiker nie verstehen werden. Es ist ganz einfach so, wird diese Geschwindigkeit zu schnell, gibt es einen Stromausfall. Und zwar einen kompletten in Europa. Wird die Geschwindigkeit zu langsam, haben wir genau das gleiche Problem. Was muss passieren, damit es zu schnell oder zu langsam wird? Wir müssen den Strom, der jetzt im Moment verbraucht wird, also zum Beispiel dort hinten das grelle Licht, das mich blendet, mein Funkgerät etc., das muss jetzt in dieser einen Sekunde produziert werden. Das muss sich also immer genau die Waage halten. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt mit einem Handmikrofon. Wenn also jetzt quasi mehr produziert werden würde, als wir verbrauchen, dann wird die Frequenz schneller werden. Und wie gesagt, wenn die zu schnell ist, dann war es das für uns. Und das Gleiche ist, wenn wir zu wenig Strom produzieren, dann wird die Frequenz langsamer. Wichtiger Satz, den müsst ihr euch merken, der Strom, der in diesem Moment verbraucht wird, der muss in diesem Moment erzeugt werden. Und der Strom, der in dem Moment erzeugt wird, der muss in diesem Moment verbraucht werden. Und jetzt machen wir die einfachere Variante. Ich glaube, ein Tempomat im Auto kennt jeder. Und wir machen jetzt einfach, wir ersetzen Hertz durch km/h. Und wir stellen unseren Tempomat auf 50 km/h ein. Und unser Auto fährt gemütlich mit 50 km/h dahin. Jetzt geht es plötzlich bergauf. Das bedeutet, wir verbrauchen mehr. Was macht der Tempomat? Er regelt nach, er gibt ein bisschen mehr Gas. Und damit fahren wir wieder 50 km/h. So. Gut. Also, wenn wir dann oben am Berg ankommen, müssen wir wieder runterfahren. Dann wird das Auto automatisch schneller. Das heißt, wir haben quasi mehr erzeugt, als was wir verbraucht haben, und die km/h werden nach oben gehen. Und das mit der Maus funktioniert doch nicht. Doch. Dann wird es schneller werden, und was macht natürlich der Tempomat? Er regelt runter. Und unser Stromnetz ist nichts anderes. Das heißt, haben wir zu schnell, schlecht, haben wir zu langsam, ist es genauso schlecht. Warum? Unsere ganzen Generatoren, unsere Maschinen haben genau auf 50 Hertz geeicht. Und zum Beispiel so ein großer Generator, ich habe jetzt vereinfacht das gesagt mit Resonanzschwingungen, es ist komplizierter, ich will euch damit nicht langweilen, kurz gesagt, der könnte kaputt gehen. Also wenn wir jetzt nur 49 km/h fahren könnte oder noch langsamer, dann könnte so ein Generator kaputt gehen. So einen zu bauen dauert mindestens 2 Jahre. Es wird dann nicht einer kaputt gehen, sondern alle oder der Großteil von denen. Und dann hätte man natürlich ein großes Problem, weil dann hätte man 2 Jahre keinen Strom. Das will man natürlich logischerweise vermeiden. So, es gibt ein witziges Beispiel dazu. In Slowenien hat ein Kraftwerk weniger Strom eingespeist über Monate, als man eigentlich, als es hätte sollen. Jetzt war die Frequenz, also die Geschwindigkeit, immer etwas zu langsam, und das hat dazu geführt, dass bei uns diese ganzen Uhren, wie mein Wecker, bis zu 6 Minuten nachgegangen haben, weil die ja eben genau an diese Frequenz angepasst haben. Ist nur sehr witzig, es gibt auch mittlerweile sogar Bäckereien, wo sich das Gerät bis zu 30, 40 Mal im Jahr abschaltet, weil ja Frequenzschwankung ist. Und das kennen die modernen Geräte einfach nicht mehr ab, zur Sicherheit schalten sie die aus. Das Problem ist, dass wir mittlerweile in Deutschland 1,8 Millionen Kraftwerke haben. Jeder von euch, der eine Photovoltaikanlage daheim hat oder Windrad oder sonst was, das ist ein Kraftwerk. Und die müssen alle exakt miteinander synchronisiert werden. Und dass das bei so vielen nicht einfach ist, kann sich wahrscheinlich nur jeder vorstellen. So. Gut. Dies ist jetzt die Tabelle, wo man mal genau sieht, was passiert. Also unser Netz fühlt sich sowohl zwischen 50,1, ja passt schon. Also ihr seht es hier, so, jetzt habe ich alle Hände voll, naja. Geht das? Robert, geht das? Gut. Also ich zeige es euch mal hier. Ihr seht es, wenn wir zu wenig Strom hätten, dann wird die Frequenz runtergehen. Bei 49 Hertz werden einfach dann 10-15% aller Verbraucher abgeschaltet. Das hat man 2006 mal, da kommen wir später drauf und dann haben 15 Millionen Europäer ohne Strom gewesen. Wenn es noch weniger wird, dann wären bis zu 20-30%. Stufe 4 ist dann zwischen 35-50%. Das hatten wir letztes Jahr in Texas. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab ja in Texas diesen großen Blackout, weil dort hat es minus 18 Grad, das sind die nicht gewohnt. Dann haben die Gaskraftwerke sind eingefroren, die Windkrafträder, da war dann Eis dran, die haben nicht mehr funktioniert. Und die hatten 40% weniger Erzeuger. Und damit haben einfach 40% der Texaner Strom abgeschaltet. Bei minus 18 Grad, ohne Heizung, vielleicht habt ihr die Videos gesehen, da hat es sehr viele Leitungen zerrissen. Also selbst wenn der Strom wieder da war, die haben keine Heizung mehr. Und letztendlich 47,5 Hertz oder kmh, dann wird sich alles abschalten, komplett. Das gleiche Spiel haben wir nach oben, wenn es zu viel wird, also auch zu viel Strom ist genauso gefährlich wie zu wenig Strom. Darum, wenn ich immer her von den Politikern, ja, wir dürfen doch eh exportieren, wir haben zu viel Strom, das ist schlecht. Das ist tatsächlich recht schlecht. Und ihr seht es auch nach oben, da werden dann Kraftwerke abgeschaltet, etc., etc. Und ab 52 Hertz, Feierabend. Dann schaltet sich alles aus. Wenn wir Glück haben, gibt es dann noch so eine Netztrennung, dass vielleicht, keine Ahnung, nur 5 Länder in Europa ausgeschaltet werden. Wenn wir Pech haben, ist dann ganz Europa schwarz. Und das wäre natürlich schlecht. Viele denken ja immer, ich muss, wenn ich irgendwas ausschalte, wie zum Beispiel jetzt, das sind ein paar Beispiele aus meiner Lehrzeit, was ich so mal ausgeschaltet habe versehentlich. Das war jetzt zum Beispiel mal der Funkturm im Schneidsee. Und da habe ich nicht viel gemacht. Der hat eine Kühlanlage logischerweise und die Kühlanlage hat eine Lüftung. Und in dieser Lüftung ist so ein Filter drin, wie wir den bei der Dunstabzughaube haben. Und den musste ich wechseln. Und dazu schaltet normal diese Lüftung aus. Wusste ich natürlich als Lehrling nicht, dass man das beim Fernsehturm nicht macht. Es war wie im Film, 5 Türen. Aus 5 Türen haben die Leute auf mich zugestürmt, was ich hier mache, weil der Fernsehturm natürlich dann ausgeht. Das heißt, ich muss nicht ein Hauptteil, das gut gesichert ist, treffen, sondern es gelangt oft, wenn ich ein kleines Nebenteil treffe. Und dadurch, weil das sind ja wie Zahnrädchen, dadurch fällt dann das System aus. Das andere lassen wir lieber. Aber ich kann einmal sagen, Wasserburg hatte mal für mehrere Stunden kein Mobiltelefon. Weder die 1 noch die 2. Wenn, dann machen wir es richtig. Gut. Das ist jetzt, ich habe den am 22.03. habe ich den Vortrag nochmal abgedatet und ich hätte jetzt jede Woche nicht mehr können. Das ist, wie unser Strom momentan produziert wird. Dazu muss man einfach sagen, diese rote Linie, die ihr seht, das ist das, was wir verbrauchen. Und den Rest ist, was wir, wie wir den erzeugen. Das ist zum Beispiel hier unten Windkraft, das Blaue, Gelb ist Solar. Dann haben wir dieses Braune, das ist Atomkraft. Dann haben wir hier Braunkohle, Steinkohle und Gas. So produzieren wir derzeit unseren Strom. Kann jeder nachschauen, smart.de, smart mit D geschrieben. Hochinteressant, da mal reinzuschauen, da gibt es auch noch viel mehr zu sehen. Wenn das so ist wie hier, dann sieht man, super, so sollte es sein. Das, was wir produzieren, das verbrauchen wir. Wir haben aber leider auch sowas drinnen. So, und jetzt bräuchte ich die dritte Hand. Gut. So schaut das Ganze dann mal aus. Man sieht also, wir haben hier 66.000 Megawattstunden verbraucht und 57.000 haben wir aber nur erzeugt. Da fehlen 7.000 plus das, was noch ein Verlust ist. Das heißt, in dem Moment, wenn das Ausland uns hier keinen Strom geben wird, wäre es bei uns finster. Deswegen gibt es ein Stromnetz in Europa. Es wird also jede Sekunde wird das hin und her getauscht. Wenn wir mal zu viel haben, haben wir zu viel. Vielleicht merkt ihr euch mal, 15. März, Photovoltaik, klar, um 19 Uhr, Solar natürlich nichts mehr. Und Wind, sagen wir mal ungefähr 4000 Megawatt. Das vielleicht mal merken. Zwei Tage später, um 2 Uhr morgens, haben wir 47.000 Megawatt verbraucht. Klar, in der Nacht arbeiten die wenigsten von uns und haben aber 60.000 produziert. Das heißt, hier hat man den gegenteiligen Effekt. Wir haben 13.000 Megawatt zu viel produziert. Die müssen wir nicht nur bezahlen, was sich an unserer Stromrechnung niederschlägt, sondern die muss uns wer abnehmen. Sonst geht die Frequenz nach oben und was da passiert, habe ich euch ja gesagt. Das bedeutet, das ist das nächste Problem. Warum ist hier so viel mehr? Sieht man ganz einfach, hier haben wir fast 25.000 an Wind. Vorher 4.000, jetzt 25.000. So. Nur mal ein paar Tage später haben wir, das ist dann schon happig, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben 71.400 Megawattstunden produziert, weil Sonne 28.000, Wind 21.000. Also über 50.000 Megawatt haben wir an Wind und Sonne. Das ist der feuchte Traum der Grünen, ist hier passiert. Und das ist das, was wir verbraucht haben. Das Problem ist aber, ich kann Kohle- und Gaskraftwerke nicht einfach so abschalten, sondern das dauert, ein Kohlekraftwerk bis zu 24 Stunden das abzuschalten und bis zu 24 Stunden das wieder hochzufahren. Das heißt, wir haben natürlich hier drüber, wir reden hier von fast 19.000 Megawattstunden. Ein paar Verluste müssen wir einrechnen. Und bei 19.500 Megawattstunden ist Feierabend. Denn mehr Leitungen gehen nicht in alle anderen Nachbarländer.
Und das ist natürlich das Problem, wenn vielleicht die Nachbarländer in dem Moment auch gerade zu viel Strom produzieren und auch abgeben müssten. Wer nimmt den dann noch? Also zu viel Strom ist genauso böse wie zu wenig Strom. Das will ich damit einfach mal zeigen. So. Gut, um das immer auszugleichen, das nennt sich also dieser Wert, um zu erkennen, wie unser Stromnetz tatsächlich momentan, ob es jetzt, wie soll ich sagen, also wie stark sich schon durchbiegt, das sind sogenannte Redispatch-Maßnahmen, das sind diese Maßnahmen, was ich gerade gesagt habe, wir leiten ins Ausland weiter, wir schalten Kraftwerke ab etc. Ihr seht, am 28.12.2021, also im Jahr 2021, waren das 8.573 Mal wurde ins Stromnetz eingegriffen. Mal zum Vergleich, im Jahre 2000, da hatten wir ungefähr 1000 Großkraftwerke, da wurde 6-mal im Jahr eingegriffen. Nur mal zum Vergleich. Bis zum 25.04. dieses Jahres, und wir gehen auf einen neuen Rekord zu, haben schon 6.359 Eingriffe in unser Stromnetz. Ich habe mal hochgerechnet, wir kämen vielleicht dieses Jahr sogar auf 18.000. Und so schön ist, habe ich 2014 mal zum Vergleich, das war das erste Mal, seit es diese Tabelle gibt, da waren es nur 3.456. Also ihr merkt, unser Stromnetz ächzt und wir schalten natürlich noch mehr gute Kraftwerke ab, aber da kommen wir gleich drauf. Wie gesagt, ich höre immer wieder vom Politiker, wir haben doch eh zu viel Strom, wir können doch abschalten, ist doch kein Problem. Die rechnen aufs Jahr. Du musst aber nicht aufs Jahr rennen, du musst jede einzelne Sekunde im Jahr anschauen. Und wenn wir nur 5 Sekunden zu viel Strom oder zu wenig haben, dann war's das. Und dass man mal sieht, wie schön das funktioniert, habe ich hier am 11. März ein Beispiel rausgesucht. Hier haben wir tatsächlich, also wir haben wieder 78.000 produziert, haben selber nur 62 gebraucht und haben ungefähr 12.000 ins Ausland exportiert. Manches ist in die eigenen Speicher noch gegangen. Und wisst ihr, was wir dafür bekommen haben pro Megawattstunde? 8 Cent. Also wir haben den verschenken müssen. Ich hätte ein anderes Beispiel nehmen können im letzten Jahr. Da haben wir 200 Euro pro Megawattstunde gezahlt, damit uns das Ausland den Strom abnimmt, weil die auch gerade keinen braucht haben. Die müssen dann irgendwas hochfahren, irgendwelche großen Verbraucher, und die sagen, ja, wenn ich es da abnehme, dann kostet es. Also diese eine Stunde damals hat uns 2.5 Millionen gekostet, plus wir zahlen ja auch die Erzeugung, weil die erzeugen, kriegen ja einer Geld trotzdem. Also das heißt, im Jahr 2020 hat uns das rund 1,4 Milliarden gekostet, 2022 ist mir noch nicht bekannt, ich gehe davon aus, dass weit mehr wieder mal ist. Und zahlen die uns natürlich? Wir, logischerweise. Also dies zu dem Thema. Und dann habe ich mir natürlich auch noch den Spaß gemacht, weil kurz drauf war es ja so, dass wir wieder Strom gebraucht haben. Ja. So, 5.400 Megawattstunden haben wir importiert zu 574 Euro pro Megawattstunde. Also vorher haben wir es für 8 Cent verschenkt, jetzt haben wir es für 573 wieder geholt. Nur mal so dass man mal sieht, was hier so los ist. Gut, und dann ist natürlich mein Lieblingsthema, wenn ich immer wieder her, wir können Kohle und Atomkraft sofort abschalten, ist kein Problem. Kann man in dem Programm wunderbar simulieren, also geht es mal rein, dann klickt es dort unten, seht ihr, dort habe ich die Kernkraft rausgenommen, hier, dort habe ich die Braunkohle und Steinkohle einfach mal rausgenommen. Und siehe da, Entschuldigung, wir haben nur 31.000 produziert, obwohl wir 67.000 verbraucht haben. Wo der Rest herkommen soll, das wäre jetzt dann dieser Punkt, dass dann einfach abgeschaltet wird. Das ist übrigens der Punkt, aber da kommen wir später noch drauf mit unserem Gasproblem. Das kann uns also nächstes Jahr durchaus treffen. Ich habe es jetzt mal ausgerechnet, wer das Video gestern von mir gesehen hat, da habe ich mir mal 6 Stunden lang mit einem Professor zusammen das ausgerechnet. Ich gehe davon aus, dass wir dann jeden dritten Tag keinen Strom mehr haben. Also wenn wir jetzt dieses Gasembargo gegen Putin durchsetzen. Das muss man sich mal überlegen. Das hat mit bis zu Frieren oder bis zu Komfortverlust nichts mehr zu tun. Aber wir kommen da später drauf. Dann mein Lieblingsthema, die Energiewende. Also ich muss dazu sagen, ich bin grundsätzlich für die Energiewende, aber nicht so, wie es gemacht wird. So kann es nicht funktionieren. Ich bin nämlich Mathematiker und ich rechne einfach nach. Und wenn man mal nachrechnet, dann passiert dann Folgendes. Das ist das, was wir letztes Jahr so abgeschaltet haben. Ups, Entschuldigung. Das heißt, wir haben letztes Jahr haben wir ja einige Atomkraftwerke abgeschaltet, 3 Stück von 6. Und wir haben einige Kohle abgeschaltet, wir haben also rund 9 Gigawatt abgeschaltet. Diese 9 Gigawatt könnten miteinander 63 Terawattstunden produzieren. Das sind rund 11,5% von dem, was wir im Jahr verbrauchen. Die haben wir einfach mal abgeschaltet. Deswegen gehen auch die Redispatch-Maßnahmen so hoch, weil wir natürlich jetzt auf Zappelstrom setzen, also auf Wind. Da haben wir auch dazu gebaut, 2,3 Gigawatt insgesamt Sonne und Wind. Aber ihr seht, diese 2,3 Gigawatt produzieren nur 3,5 Terawattstunden an Strom. Weil die halt, eine Solaranlage kann halt nur am Tag produzieren, ist doch klar. Bei Regen produziert die nicht. Das heißt, ein Kohlekraftwerk oder Atomkraftwerk läuft fast rund um die Uhr. Und hier ist diese Kraftwerksliste. Ich will euch damit jetzt gar nicht lang nerven. Weil es so schön war, wie es letztes Jahr gelaufen ist, machen wir dieses Jahr nochmal genau das Gleiche. Wir bauen also mehr dazu. Wir bauen tatsächlich 3000 Megawatt an Gaskraftwerke dazu. Kernkraftwerke nicht. Und das macht miteinander 24 Terawattstunden aus und wir bauen aber 83 Terawattstunden ab. Und das heißt, seit November letzten Jahres, da war nämlich diese Tabelle, haben wir dann am 1. Januar, oder nächstes Jahr können wir dann 114.000 Megawattstunden weniger produzieren. Sprich 21% von dem, was wir normalerweise verbrauchen. Wie das funktionieren soll, bis jetzt kann es mir noch keiner erklären. Vielleicht ist von euch einer dabei, ich wäre neugierig. Das nächste Problem, was wir haben, Gas fehlt. Habt ihr wahrscheinlich jetzt alle mitgekriegt und wir wollen ja gerade Putin sein Gas nicht mehr haben. Wir bräuchten es zwar. Weil das nächste Problem ist, wir setzen ja auf Gaskraftwerke. Weil das, was wir jetzt an Atomkraft und Kohle wegtun, das könnte man tatsächlich vielleicht teilweise mit Gaskraftwerke abfangen. Aber die brauchen halt Gas. Ist leider so. Und ihr seht es hier, die Speicher sind relativ gefüllt. Wir haben jetzt wieder 33%. Also den Winter haben wir safe. Noch am Gasembargo. 2 Monate gebe ich uns. Dann wird es interessant. Ich habe das jetzt mal hier durchgerechnet. Wer es genau wissen will, schaut euch mein Video, was gestern online gegangen ist. Da habe ich es genau ausgerechnet. Mir geht es eigentlich nur um Folgendes. Wir haben natürlich jetzt hier, was wir Steinkohle, Braunkohle und Kernkraft 2021 produzieren haben, waren 215 Terawattstunden von 540 und nächstes Jahr, weil blödsinnigerweise kriegen wir auch 45% Steinkohle von Putin und dann haben wir natürlich auch für unsere Steinkohlekraftwerke nicht mehr genug. Das heißt, die könnten dann nächstes Jahr nur 119 produzieren. Also uns fehlen fast 100 Terawattstunden an Strom, die wir mit Gas produzieren müssten. Das heißt nicht so, wie Habeck meint, dass wir 10% weniger nächstes Jahr brauchen. Nein. Wir brauchen ziemlich exakt 10% mehr. Wir haben 100 Milliarden Kubikmeter Gas verbraucht und dann werden wir 110 Milliarden verbrauchen. Wo die herkommen? Selbst wenn Putin liefert, werden wir da schon ein Problem kriegen. Aber wenn Putin nicht liefert, und wir nehmen die Zahlen von 2020 her, da haben wir 44 Milliarden Kubikmeter von den anderen bekommen, ja, dann fehlen mir 65. Das Problem ist aber, wenn ihr euch das mal anschaut, unsere Industrie insgesamt, wenn wir alle Industrie, die irgendwie Gas brauchen, ob bei der Heizung, bei sonst was, völlig egal, fehlen 48 Milliarden Kubikmeter Gas. Also verbrauchen die. Und 65 fehlen uns. Das heißt, wir können die Industrie komplett zumachen. Das reicht aber noch nicht. Zusätzlich bräuchten wir nächstes Jahr 23 Milliarden Kubikmeter an Gas mit dem Meer. Also jeden dritten Tag schalten wir einfach einen Strom aus, bei jedem. Dann könnte man das auffangen. Also hier muss ich echt meinen Scholz loben, dass er bis jetzt gesagt hat, Gasembargo gibt es nicht. Weil der kennt diese Zahlen. Gut, jetzt habe ich mir natürlich auch noch den Spaß gemacht, wie gesagt, ich will das nur kurz machen. Wir bräuchten, um diese 65 Milliarden Kubikmeter zusätzlich zu bekommen, eigentlich nur 172 Schiffe, Tanker, die rund um die Uhr für Deutschland fahren. Das Blöde ist nur, es gibt nur 600 und die haben leider alle bis zu 20 Jahre Verträge. Also die tümpeln nicht rum, ich weiß nicht, wo der die hernehmen will. Keine Ahnung. Vielleicht können sie mir irgendwer erklären, aber wie gesagt, die würden das ganze Jahr, die haben in keinen Werft nicht mehr, sondern die fahren Tag und Nacht nur noch für uns und dann hätte man das Problem gelöst. Wahrscheinlichkeit sehe ich bei null. Das war noch nicht mal das Problem, weil wir können über die Gasleitungen von den anderen holen und tatsächlich, Europa hat genug Terminals. War ich selber überrascht, habe ich nachgeforscht. Das wäre gar nicht das große Problem. Das Problem ist dann eher, wenn die anderen auch kein Gas nicht mehr haben, ob die dann das Gas durchleiten oder nicht, sagen, nehmen wir selber. Wir hatten ja das Problem, warum unsere Gasspeicher so leer sind, weil die Polen bei uns das Gas aus unseren Gasspeicher gekauft haben. Aber holla, die haben 70% in ihren Speicher. Die interessiert es jetzt relativ wenig, ob Putin den jetzt an Gas abtreibt oder nicht. Uns leider schon. Gut. Und natürlich habe ich mir auch den Spaß gemacht und habe einfach mal das Gas rausgerechnet. Ich habe noch nicht rausgerechnet, dass wir auch weniger Steinkohle hätten. Aber ihr seht es auch hier wieder, eher an dieser roten Linie. Hier hätten wir Strom, hier gäbe es für alle Strom, hier gab es sogar genug Strom. Aber die restliche Zeit müssten wir irgendwie so 30-40% vom Stromnetz nehmen. Bei den Grünen nennt sich das Angebotsstrom. Finde ich sehr nett, umschrieben. Heißt aber, dann stehen wir einfach da. Und das Blöde ist, wenn du einfach 30% der Leute abschaltest, könnte das einen Kaskadeneffekt auslösen, dass es dann sogar zum Blackout führt. Und das wäre dann einen ganzen Winter über Dauerzustand. Also hoffen wir mal, dass unsere Politiker, naja. Und jetzt kommt eigentlich das Hauptproblem, warum die Energiewende nicht funktioniert, so wie wir es gern hätten. Die könnte nämlich funktionieren. Ich nehme immer gerne ein Beispiel, stellt euch vor, ihr habt 2.000 Euro monatliche Kosten und ihr verdient 2.000 Euro, passt wunderbar, geht sich schön aus. Jetzt habt ihr einen Haufen Überstunden gemacht und euer Arbeitgeber zahlt euch 2.300 Euro, also 300 Euro zu viel. Was würdet ihr machen? Ihr würdet das aufs Girokonto legen und wenn es vielleicht nächsten Monat euch nicht so gefreut zum Arbeiten, ihr kriegt gerade 1.700, würde ich die 300 Euro wieder hernehmen. Aber hey, wir haben dieses Girokonto nicht. Wir müssen die 300 Euro verschenken. Und wenn wir dann noch 1.700 Euro haben, dann müssen wir uns die anderen 300 sauteuer wieder einkaufen. Das ist das Problem an der Energiewende. Ich will euch das mit einer kleinen Zahl belegen. Die kleine Schweiz hat 8.500 Gigawattstunden an Speicher und die bauen jetzt auf 10.000 Gigawattstunden aus, weil es nicht reicht. Deutschland hat 40. Nicht 4.000, nicht 400, wir haben 40. Und das ist das Problem, wenn quasi jetzt zu viel Strom da haben, wir könnten den dann speichern, ja, dann würde es vielleicht sogar reichen, wenn wir da noch ein bisschen Wind, Solar dazu bauen, dann würde das Ganze funktionieren. Aktueller Stand funktioniert es nicht, es gibt noch mehr Probleme, wir haben die Leitungen noch nicht einmal, die dauern auch noch 5-6 Jahre, bis die soweit haben. Uns in Bayern wird es wahrscheinlich als erst treffen, weil im Norden haben sie viel Windstrom, der kommt aber nur bis zur begrenzten Anzahl zu uns runter, weil die Leitungen einfach fehlen. Gut. Es gibt natürlich, weil wir gerade bei Leitungen haben, es gibt natürlich noch weitere Gefahren für Stromnetz, zum Beispiel der Sturm im Münsterland, kennen Sie vielleicht noch manche erinnern, 250.000 Leute auf deutscher Seite und nur mehr genauso viele im Ausland waren ohne Strom, denn da war ganz viel Schnee und dann hat ein Mast gesagt, mir ist das zu heftig hier, ich kipp mal um. Ein paar Kilometer weiter hat ein anderer Mast das Gleiche gedacht und dann haben sich die 78 dazwischen gedacht, hey, coole Idee, da machen wir mit. Und dann waren 80 Masten weg und dann kannst du natürlich keinen Strom mehr transportieren. Also sowas kann einmal passieren, habe ich selber letztes Jahr, 2019 war Schneechaos, glaube ich, selber erlebt. Da war bei uns auch eine, nicht eine Höchstspannungsleitung, aber eine Hochspannungsleitung lag dann auf der Straße, da haben wir vom THW einen Einsatz dann gehabt. Da meine ich, schaust du auch, wenn plötzlich so eine Stromleitung vor dir auf der Straße liegt mit 110.000 Volt. Die nächste Gefahr, also wie gesagt, das war jetzt nur eine Gefahr, jetzt kommen die weiteren Gefahren, es geht Schlag auf Schlag, ist leider Hacker. Das ist eine Gefahr, die mittlerweile extremst hoch wird. Ich war letztes Jahr mehrfach beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf so Seminare vom THW aus. Und da hat man mal so einen Spezialisten für Hacker da gehabt. Und dann habe ich gesagt, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein? Man sagt, es ist nicht die Frage, ob es passiert, es ist die Frage, wann es passiert und wie heftig das es wird. Aussage von einem Spezialisten des BBK. Es gab verschiedenste Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel, wie der Ukraine-Krieg begonnen hat. Die ukrainische Armee nimmt KASAT als Netzwerk her, also zur Kommunikation, haben die Russen gehackt. Blöd war nur, dass 5.800 unserer Windräder da auch dran hängen. Das heißt, die konnte man dann nicht mehr steuern, deswegen hat man dann ungefähr 10 Tage lang kaum mehr Strom aus Wind. Weil natürlich, die steuern sie zwar selber, aber nicht, ich weiß ja nicht, ich konnte nicht kein Signal geben, produziert es viel oder produziert wenig. Das funktioniert dann immer, wenn ich keine Kommunikation mehr habe. Und die Meldung, die mich jetzt am meisten getroffen hat, die war von letzter Woche. Es ist ein Virus im US-Energiesystem, also im Stromsystem von denen. Dieser Virus ist so ausgeklügelt, dass die das komplette System eigentlich neu aufsetzen müssen. Sie haben gesagt, es wird Jahre dauern, diesen Virus komplett zu entfernen. Das heißt, es könnte jetzt jemand an seiner Maus sitzen, keine Ahnung wo, Indien, Taiwan, was auch immer, Russland, und die Armee seinen Strom abstellen. Und das wäre richtig fies, weil wenn du dann den Strom wieder aufbaust, drückt er wieder aufs Knöpfele. Das ist also das, was zum Beispiel in dieser Serie Blackout oder im Buch Blackout von Mark Ellsberg, dieser Bestseller, dann gekommen ist. Es geht aber leider nur weiter. Ich war dann wieder beim BBK und diesmal geben sie uns Terror für unser Stromnetz. Und wir hatten wieder einen Experten für Terror da und den habe ich die gleiche Frage gestellt und rat mal, was er gesagt hat. Es ist nicht die Frage, ob es passiert, es ist die Frage, wann und wie heftig das wird. Es ist tatsächlich so, es gibt einige Beispiele mittlerweile dazu. Ihr seht links unten diesen Strommasten, den hat jemand in der Schweiz gesprengt. Das war also der erste Anschlag, oder nicht der erste, es waren viele. Ihr kennt euch vielleicht noch in Dresden letztes Jahr einer mit diesem Luftballon, wo man den hier noch sehen soll. Also das sollte hier dieser Aluluftballon sein. 110.000 Volt, ein Aluluftballon. Und da bleibt was übrig. Ja. Wenn schon mal jemand von euch den Spaß gemacht hat und zwischen Phase- und Endleiter in diesem Stromnetz eingelangt hat, mit vielleicht einer Kombizange, dann weiß er, dass von der, das massivste Stahl, ein Teil fehlt. Und dann wollen wir dir erzählen, dass bei 110 was übrig bleibt. Aber, gehen wir mal aus. Sie haben es aber jetzt weiter gemacht. Sie haben es diesmal schlauer gemacht und sie haben eine Kette abgeschmissen. Das kam kaum mehr irgendwo in die Nachrichten. Also die haben mit der Drohne eine Kette hochgeflogen, an die Kette einen Fallschirm ran. Und den haben sie dann quasi runtergeschmissen. Und das war so richtige Kolmerketten, wenn man bei uns sagt, also richtig massive. Und wenn der natürlich dann auf die falsche Position fällt, dann ist Dresden quasi vom Stromnetz. Das nächste Problem, was wir haben, wir hatten zum Beispiel, letztes Jahr hatten wir einen Terroranschlag von der Antifa auf München. Da waren 20.000 Münchner Wohnungen ohne Strom. Dass dieser Terroranschlag war, haben aber komischerweise die Medien relativ wenig mitgeteilt. Es gab ein Bekennerschreiben auf indiemedia.org, das ist diese Seite von der Antifa, ich habe das selbst gesehen. Die haben das deswegen gemacht, da ist eine Firma, die stellt Messtechnik her. Und zwar Messtechnik für Krankenhäuser, für alles, aber auch fürs Militär. Und die wollten schädigen. 20.000 waren halt dann nur Kollateralschäden. Das war das Mittelspannungsnetz. Diese Woche haben sie ja probiert, das Gasnetz abzudrehen, beziehungsweise ist es ja gelungen, und haben sie dann an das Gasnetz rangehängt. Diese, wie heißt es, letzte Generation, genau, irgend sowas. Und die haben ja ganz klipp und klar gesagt, sie verteidigen sich jetzt und sie machen Anschläge. Und es gab vor 2 Wochen nochmal zu dem Thema, oder 3 Wochen, ihr habt es vielleicht gehört, Lauterbach sollte entführt werden. Ganz ehrlich, den bringt doch noch 3 Tage jeder freiwillig wieder zurück. Also, Ja. Was viel wichtig. Was leider fast von allen untergegangen ist, was viel wichtiger war. Diese Gruppe hatte vor, einen Anschlag auf unser Stromnetz zu machen. Genau das, was ihr rechts unten seht. Es gibt nämlich ein Büchlein, wo genau drin steht, in welcher Höhe du wie abschneiden musst, damit dieser Strommast umfällt. Und mit 12 Mann, und die haben sich Waffen besorgt, ist das kein Problem. Gib mir 12 Mann und ich produziere dann Blackout. Aber einen, den, was du nicht mehr so schnell aufbringst. Das kam aber komischerweise kaum in die Medien. Nur, dass die halt in Lauterbach, ja. Gut. So, der nächste Punkt. Es kann natürlich, wir alle sind nur Menschen, wir alle machen Fehler. Und es gibt auch die Gefahr menschlichen Versagens. Das Paradebeispiel dafür ist, es gab 2006 einen kleinen Blackout, eigentlich ein Brownout, aber egal, wegen einem Kreuzfahrtschiff. Das klingt immer sehr komisch. Es gibt dazu einen Bericht von der Bundesnetzagentur, der liest sie wie ein Krimi, ist tatsächlich so. Ich will nur die Kurzfassung nehmen. Es war geplant, das Schiff um 1 Uhr morgens zu überführen. Also hat E.ON als, unter, über die Ems, Ems glaube ich ist das, gell? Ist ja so eine Stromleitung drüber. Und wenn die jetzt mit dem Schiff dort hinkommen, dann könnte es einen Überschlag geben. Das ist ziemlich unangenehm für die Leute, die da draufstehen. Und deswegen schaltet man da die Leitung ab. Geplant war um 1 Uhr morgens, E.ON hat das geprüft, RWE hat das geprüft und TNT, die Holländer, haben das auch geprüft, haben aber Maßnahmen ergriffen, damit nichts passiert. Jetzt kam aber die Meyerwerft auf die Idee, mit der die Norwegian Pearl einfach 3 Stunden früher überführen, weil dann haben ja viel mehr Leute da und es schaut viel besser aus. Und haben das E.ON mitgeteilt. Und E.ON hat kurz nachgedacht und gesagt, passt. Leider haben die vergessen, RWE und TNT das auch mitzuteilen. Die haben nämlich alle Maßnahmen ab 12 Uhr gehabt, also ab 0 Uhr, aber das Schiff ist ja jetzt schon um 10 Uhr gekommen. Tja, und dann ist Folgendes passiert und ich zeige das immer aus einem ganz einfachen Grund, weil mich die Leute immer fragen, wie viel Vorwarnzeit haben wir denn, wenn es um einen Blackout geht. Um 21.38 Uhr hat man quasi die Leitung abgeschaltet. Um 21.39 Uhr gab es bereits die ersten Warnmeldungen. Ist nicht so stressig, diese Sicherungen sind so, also ihr kennt ja Sicherung vom Haus, das ist hier etwas größer und die können auch kurzfristig mal 25% mehr abnehmen. Um 21.41 Uhr hat aber dann RWE angerufen, die wurden nämlich leider erst am Tag davor informiert, da kannst du aber nichts mehr ändern, weil um 16 Uhr ist die Strombörse dicht und haben gesagt, liebe Leute, wisst ihr eigentlich, dass bei uns, wo eine Sicherung mit 18 Ampere ist, bereits 1780 Ampere anliegen. Also ihr kennt es vielleicht, Haussicherung 16 Ampere, gleiches Prinzip. Ja, und das Problem war nämlich, E.ON hat gedacht, die haben die gleiche Sicherung, wir sehen, die hat 2500 Ampere. Und das war dann der zweite Fehler, der erste war der Telefonanruf, das zweite war, es wurde keine Berechnung durchgeführt. Wie es kommen muss, irgendjemand hat noch viel Strom gebraucht. Und plötzlich waren auf der Leitung 1900 Ampere. Dann hat man um 22.10 Uhr noch versucht, was zu retten, hat umgeswitcht, aber das war zu spät. 2 Sekunden später hat die Sicherung ausgelöst. Wie daheim kennt ihr, dann ist es einfach finster. Beim Stromnetz ist es ähnlich wie bei der Autobahn, wenn ein Unfall ist, dann fahren alle die Umleitungsstraße. Genau das ist hier auch passiert. Und hier seht ihr es, um 22.10 Uhr und 13 Sekunden ist in Wernberg, Werndorf, Landesbergen, das ist also ganz da oben im Emsland, die Sicherung geflogen. Um 22.10 Uhr und 15 Sekunden, 2 Sekunden später, ist bereits hier die Sicherung geflogen. Und 14 Sekunden später haben die Sicherungen bis dort unten gewesen. Die Vorwarnzeit für einen Blackout war in diesem Fall 14 Sekunden. Bisschen spät, um dann noch was einzukaufen. Was ist damals passiert? Unser Stromnetz ist glücklicherweise in 3 Teilnetze zerfallen. Und bei diesen 3 Teilnetzen war es aber so, wir hatten also im Norden um das Grüne, da hat man viel mehr Strom produziert, als man verbraucht hat. Was passiert dann? Haben wir gehört, Tempomat, es wird schneller. Also kam hier fast eine Überfrequenz. Ihr seht es, wir waren bei 51,4 Hertz. Bei 51,5 ist die letzte Reißleine und bei 52 ist Feierabend. Also die waren sehr kurz davor. Würde das Gleiche heute passieren, hätte man ein Problem, weil heute haben wir da viel mehr Windkraft als damals. Und wenn die gerade kräftig weht, dann wären die weit über 52 Hertz gekommen. Das heißt, dann hätte man diesen ganzen Ostbereich ohne Strom gehabt. In unserem Bereich hier drüben, also im Westen herum, hat man natürlich jetzt, wir waren ja die, die vom Norden den Strom bezogen haben, also das, was immer mehr kommt. Und wir hatten eine Unterfrequenz, wir waren auf 49 Hertz. Das bedeutet Stufe 1 und 15 Millionen Europäer, also auch Spanier, hatten keinen Strom mehr. Es spielt also überhaupt keine Rolle, welches Land einen Scheiß baut, es hängen alle mit drin. Letztes Jahr hat man Kroatien den Fehler, 1 Million Rumänen waren es, ohne Strom. Also das ist das, wir haben ein europäisches Stromnetz, es reicht, wenn in einem Land der Fehler ist. Das Problem ist momentan, das fehleranfälligste Land sind wir. Es gibt also bereits Länder, die sich Stromnetztrenner gebaut haben zu Deutschland. Das ist kein Scherz mehr. Ich könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Vielleicht kennt Wackerburghausen, kennen vielleicht die meisten, die überlegen, ob es mittlerweile nach Amerika mit 10.000 Arbeitsplätzen gehen, weil unser Höchstspannungsnetz so unsicher geworden ist. Im Industrieland Deutschland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gut, nächster Punkt wäre natürlich Sonnensturm. Jahr 2012, also vor knapp 10 Jahren, hätte es uns fast erwischt, muss man dazu sagen. Also da wird dann ein EMP geben und dann hätten wir sowieso ein größeres Problem. Wobei beim Sonnensturm wäre es nicht ganz so schlimm. Da würde man alle Netze trennen, das würde man wahrscheinlich überleben. Wenn Putin jetzt auf die Idee kommen würde, dann würde eine Atomrakete in der Atmosphäre detonieren, hätte man zwar kein atomares Problem, aber es wird nichts mehr gehen. Nichts mehr, wo Elektronik drin ist. Kein Auto, kein Handy, nichts mehr, es wäre alles einfach kaputt. So kann man, also ich hoffe mir nicht, dass es passiert, ich glaube es ja nicht, aber okay. Also ihr seht, es gibt mehrere Gefahren für unser Stromnetz. Ich habe das jetzt alles nur angerissen. Wie gesagt, wem es interessiert, ich habe mittlerweile über 100 Videos zu diesem Thema bei mir auf dem Kanal. Aber was ist denn so schlimm dran, wenn einmal der Strom für 2 Stunden weg ist? Oder dauert es länger? Und das ist nämlich das große Problem. Kommt es zu einem großen Blackout? Wir haben 1,8 Millionen Kraftwerke. Das Problem zum Beispiel ist aber dies, die Solaranlage, die ihr auf dem Dach habt, vielleicht habt ihr sogar Speicher dazu, die funktioniert nicht ohne Strom von außen. Das heißt, wenn kein Strom nicht da ist und die ist nicht inselfähig, dann habt ihr im Blackout nichts von diesem Thema. Ganz wichtiger Punkt, fragt ihr mal nach, ob euer Wechselrichter inselfähig ist, sonst bringt euch die leider in dem Fall gar nichts. Von den 1,8 Millionen Kraftwerke, die wir haben, es ist Geheimhaltung, man schätzt zwischen 120 und 163 Kraftwerke schwarzstartfähig. Warum? Die Leute denken nicht dran, ich brauche erstmal Strom, um Strom zu erzeugen. Jedem von uns ist klar, ist die Autobatterie leer, dann wird der Motor nicht starten. Und nichts anderes ist es bei den Kraftwerken. Das heißt, da nimmt man dann hauptsächlich Wasserkraftwerke, die relativ wenig Anlaufstrom brauchen, mit einem Aggregat dazu, da wird die ganze Technik etc. alles gesteuert werden und die werden dann gestartet. Wenn dieses Wasserkraftwerk, manchmal ein Gaskraftwerk, dann läuft, dann haben die Nachbarn in der Umgebung viel Glück, die haben nämlich ziemlich schnell wieder am Strom. Kleines Grüppchen, weiß man nicht, ob man dazugehört oder nicht, die müssen ja, weil der Strom, der verbraucht wird oder der erzeugt wird, muss ja verbraucht werden, also brauche ich ein paar Verbraucher logischerweise. Hier haben wir das erste Problem. Wenn jetzt mal 3 Tage kein Strom war und jetzt kommt der Strom wieder, was passiert mit einem Kühlschrank? Der gibt Vollgas. Und so ist es mit allen anderen Maschinen. Und wer von euch denkt, droht, dass er beim Stromausfall die Sicherungen raustut? Und eine lost, wo vielleicht ein Lichtchen brennt, dass er weiß, wann der Strom wieder da ist. Wer hätte das gewusst? Na, immerhin 2. Und da hinten sehe ich leider nichts. Aber da sitzen die von meinem Kanal, die sollten es eigentlich wissen. Gut. Jetzt geht das Ganze weiter mit diesem Strom von dem Gaskraftwerk, starte ich die nächsten Kraftwerke wie Kohle, Atom etc. Kohlekraftwerke haben die blöde Eigenschaft, die brauchen 24 Stunden, bis die drunten sind und dann brauchen sie wieder 24 Stunden, bis die wieder unter Volllast sind. Das heißt, das dauert dann schon mal mindestens 2 Tage. Und dann passiert hier das Gleiche, auch die werden hier kleine Inselchen aufbauen und es werden immer mehr Inseln, immer mehr Kraftwerke dann dazugeschalten. Und dann haben wir irgendwann mal ganz viele Inseln und dem ist, halt zuerst kommt dann irgendwann, ziemlich spät kommt dann auch Wind und Solar dazu, weil man da halt nicht weiß, liefern die gerade oder liefern die nicht. Das kann in so einem Systemaufbau natürlich der Killer sein, wenn plötzlich ein riesen Strom daherkommt und keiner weiß, wohin damit. Deswegen kommen die relativ spät und dann haben wir irgendwann unsere Netzchen und die müssen wir dann synchronisieren. Also beim Beispiel mit dem Schiff vorher, mit dem, da haben sie 9 Versuche gebraucht, um die 3 Netze zu synchronisieren. Und bei jedem solchen Synchronisation kann das Netz komplett zusammenbrechen und es beginnt wieder alles komplett von vorne. Das ist das Problem, das ist an der Ostküste in den USA mal passiert. Ein Gebiet war ohne Strom, die wollten es vom nächsten dann fremdstarten und bei dieser Gelegenheit haben dann 9 Bezirke ohne Strom gegeben, weil der hat den nächsten wieder mitgerissen, der den nächsten wieder. Das kann also passieren. Deswegen, man hat es noch nie versucht, ich hoffe, wir versuchen es auch nie, aber man rechnet je nach Gebiet zwischen 3 und 10 Tage beim Hackerangriff, dementsprechend länger, weil dann musst du erstmal die Software wieder bereinigen. Also das, darauf müsst ihr euch einstellen, dass ihr bis zu 10 Tage keinen Strom habt. Das will ich damit einfach kurz sagen. Und das finde ich ist ein wichtiges, das wäre das Wichtigste, dass ihr halt mitnimmt. Es kann passieren, dass kein Strom nicht da ist und dass bis zu 10 Tage kein Strom nicht da ist. Und darauf muss man sich vorbereiten. Gut. Dann fangen wir doch mal an. Was passiert? Ich glaube, einen normalen Stromausfall hat jeder von uns schon mal mitgemacht. Licht geht aus. Das heißt, ich sitze dann mit meinen Adventskerzen, die noch übrig sind, dann da und mache mir irgendwie Licht. Wer von euch hat denn eine Taschenlampe, die auch funktioniert und wo er weiß, wo die ist? Das sind einmal sehr viele. Das bin ich jetzt gar nicht gewohnt. Das Problem, was du nämlich hast, wenn es dann finster ist, die Straßenbeleuchtung geht auch nicht, du sitzt dann da drin, du weißt nicht, was ist los, weil Fernseher geht nicht, Internet geht nicht, es geht ja nichts. Und dann ist natürlich, wenn dann draußen irgendwie, du hörst Geräusche, die du noch nie gehört hast, das garantiere ich. Ihr hört Geräusche, die ihr noch nie gehört habt. Und wenn dann natürlich vor der Haustür oder im Garten draußen irgendein Geräusch ist und du stehst dann mit deinem Kerzal da und versuchst da rauszuleuchten, ist das natürlich blöd. Da muss ich jetzt mal sagen, da ist natürlich so eine professionelle Taschenlampe sehr gut. Weil dann, ich sehe halt 300 Meter, was um mein Haus los ist. Also sowas kann ich halt dann nur empfehlen. Das nächste Problem ist natürlich der Verkehr. Klar, die Ampeln fallen aus. Wir hatten das bei uns in Traunreuth, in der, also in der Nähe von mir. 2 Tage ist die Ampel ausgefallen, wir hatten 4 Verkehrsunfälle. Obwohl da Schilder dort sind. Aber die Leute, es ist nicht rot, also fahre ich durch. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was hier dann passiert in München. Halleluja. Das nächste Problem ist, es funktioniert natürlich kein Haushaltsgerät mehr. Hier habe ich natürlich die überlebenswichtigste Haushaltsgerät, die Kaffeemaschine. Also allein deswegen sollte man sich schon irgendwie ein Notstromaggregat zulegen oder sowas. Also für manche ist das überlebenswichtig. Das nächste Problem ist Kommunikation. Es fällt alles aus. Unsere Masten, also unser Handys sind ja nichts anderes wie Funkgeräte, die mit den Masten kommunizieren. Und diese Masten sind die meisten für 22 Minuten Notstrom gepuffert. Und dann war es das. Es gibt in größeren Städten welche, die länger gepuffert haben. Dort hat man festgestellt, dass nach 20 Minuten trotzdem nichts mehr geht, weil natürlich jeder anruft bei der Mami und sagt, du Mami, ist bei dir auch der Strom ausgefallen? Was machst du denn eigentlich nächste Woche? Bla 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 bla. Ich meine, die Frauen lachen jetzt, aber ich meine gerade. Genau, also, kleiner Scherz. Das ist also das große Problem, was wir dann haben, dass im Endeffekt keine Kommunikation mehr geht. Jetzt, wenn wir wieder zurückgehen auf den Verkehrsunfall, und ihr könnt keinen Notruf absetzen. Habt ihr euch da schon mal da Gedanken drüber gemacht? Wenn nicht in 7 Minuten jemand kommt, dann musst du nämlich, das wird da nämlich gar nicht so unlos. Das Gleiche ist, früher haben wir gewusst, wann die Kinder heimkommen oder wie auch immer. Heute wird das kurz vorher mit dem Handy ausgemacht. Aber da kommen wir dann später drauf. Notruf funktioniert in dem Fall natürlich logischerweise auch nicht mehr. Ganz schlimm, Gott, haben wir jetzt wenig da für die Jugendlichen hauptsächlich. Die kommen sehr schnell in den Zug und das meine ich tatsächlich so ernst, wie ich das sage, wenn kein Social Media mehr da ist. Die haben das gewohnt, sie kriegen ständig die Nachrichten von den anderen, TikTok, Twitter, wie soll ich heißen. Und das funktioniert alles nicht mehr, weil wir haben kein Internet mehr. Keines mehr, kein Festnetz, kein normales, nichts mehr. Dann gibt es ja ganz viele Leute, die zahlen mit 3,50 Euro mit der EC-Karte. Das funktioniert auch nicht mehr. Weil diese Dinger brauchen Internet und Strom. Und den hat die Bank nicht. Die hat keinen extra Strom, die hat kein extra Internet nicht. Das heißt, ich kriege nichts mehr und in die Geschäfte das gleiche Problem. Und weil wir gerade bei den Geschäften sind, Supermärkte gehen in dem Moment zu, wo der Strom ausfällt. Ich habe mit einer gesprochen vom Pennymarkt, einer Filialleiterin, habe gesagt, was machst du bei Stromausfall? Hat gesagt, also den letzten Stromausfall haben einfach die 3 Kunden, was noch da waren, rausgeschmissen, haben den ihnen die Wagerl wieder eingeräumt. Sie sagt ganz klipp und klar, es ist stockfinster da drin, ich müsste jedem eine Taschenlampe in die Hand geben. Ich habe nicht das Personal, den ich nachzulaufen, um aufzuschreiben, was die mitnehmen. Und meine Kasse funktioniert ohne Strom und ohne Internet auch nicht. Beim BBK war dann einer da, der in Berlin 150 Edeka-Märkte quasi verantwortlich ist. Dann hat man auch gesagt, ja, warum baut ihr nicht um? Notstromaggregat etc. Dann sagt er, wir haben es uns ausrechnen lassen. Pro Filiale 1 Million Euro. Bei 150 Filialen hat er dann kurz überlegt und gesagt, nee. Also, wer dann nicht eingekauft hat, der hat ein Problem, der steht vielleicht sogar im Supermarkt, aber er kriegt nichts mehr mit, weil die Kasse einfach nicht mehr funktioniert. Vielleicht im kleinen Tante-Emma-Laden, die schreiben sie es nur mit der Hand auf, sind wir froh, wenn wir noch welche haben, aber die ganzen Großen werden alle nicht mehr funktionieren. Und Tankstelle ist natürlich auch, ich gehörte früher zu dieser Fraktion, die nächste Tankstelle schaffe ich noch. Heute nicht mehr. Mein Auto ist immer mit mindestens 200, also für 200 Kilometer betankt. Einfach aus dem Grund, wenn der Strom ausfallen würde, dann weiß ich, ich kriege an die Tankstelle nichts mehr. Es ist also tatsächlich so, zum Beispiel unser Landkreis und in den meisten anderen, es gibt eine Tankstelle, die notstromversorgt ist. Da kriegt es aber ihr nichts, weil der ist für die BOS-Kräfte da. Da tanken wir vom THW, Rotkreuz, Polizei etc. Aber der Normalsterbliche kriegt da nichts. Also auch das wichtiger Punkt kann man ganz einfach machen. Einfach, dann tankt man halt schon, wenn er nur beim THW tankt man, wenn er halb voll ist. Also kostet auch nicht mehr. Viele tanken eh gerade für 20 Euro. Ja, dann tankt es halt zweimal für 20 Euro. Gut. Phase 2 und ab jetzt wird es heftiger. In der Phase 2 haben wir einmal das Problem, dass natürlich viele liegen geblieben haben, die eben die nächste Tankstelle vielleicht nicht erreicht hätten, aber da keinen Sprit gekriegt haben. Und die verstopfen natürlich irgendwann mal die Straßen. Das wird dann beim Wiederaufbau ein großes Problem. Und das nächste und für mich mit das größte Problem im Blackout, Wasser. Und die meisten Wasserversorger oder viele Wasserversorger sind so für ungefähr 24 Stunden Notstrom versorgt. Und dann kommt nichts mehr aus dem Hahn. Das ist gerade für die, die jetzt keine Flaschen noch haben, sondern diese Sprudler natürlich extrem schlimm, weil die kriegen dann nichts mehr. Und was für alle schlimm ist und was die wenigsten bedenken, wenn er aus dem Wasserhahn nicht mehr kommt und ihr habt euch so richtig gemütlich auf dem Klo gemacht und die Wundertaste funktioniert nicht mehr. Und das Zeug bleibt da. Ein echtes Scheißproblem. Also das muss man dran denken, wenn ich 10 Tage keinen Strom habe, dann habe ich 10 Tage keine Toilette. Das heißt, ich muss mir da irgendwas überlegen, am besten im Vorfeld und nicht erst, wenn es soweit ist. Ob das dann irgendwelche Abfallsäcke haben, wo ich dann voller Euphorie reinmache und die vielleicht draußen vergrabe bis dahin. Es muss sich jeder einfach Gedanken mal machen. Also wie gesagt, Toilette, wichtigster Punkt. Und natürlich, was noch wichtig ist, trinken, trinken, trinken. Aber da kommen wir im zweiten Teil drauf. Kälte, wenn im Winter der Strom ausfällt, geht keine Heizung mehr. Weder Gas, noch Öl, noch sonst irgendwas, keine Wärmepumpen. Die einzige, was noch geht, ist der gute alte Kachelofen. Aber sonst geht nichts mehr. Und das kann uns nächstes Jahr treffen. Ob es dann zum Blackout kommt oder dass wir vielleicht nochmal für 2 Tage keinen Strom haben, wie es momentan in China der Fall ist. Ach ja, genau, China hat übrigens das gleiche Problem wie wir dann. Die haben mit Australien sich überworfen und kriegen von Australien die Kohle. Tja, und die kriegen es jetzt nicht mehr. Jetzt werden Gebiete, am Anfang waren stundenweise, teilweise einfach 2 Tage vom Stromnetz genommen. Große Gebiete, also so wie Bayern ungefähr. Die werden einfach vom Stromnetz genommen, weil es nicht reicht. Gut, das nächste Problem, Krankenhaus. Das wird ein Riesenproblem. Krankenhäuser haben Notstrom versorgt, Gott sei Dank, für mit ungefähr 30-40% oder manche auch 50-60% vom Normalen. Wer schon mal im Krankenhaus war, dem ist vielleicht aufgefallen, es gibt diese weißen Steckdosen, es gibt die grünen und die roten. Die weißen haben dann keinen Strom mehr, die roten haben durchgängig Strom und die grünen haben nach 1-2 Minuten wieder Strom, wenn das Notstromaggregat angefallen ist. Deswegen werden die lebenserhaltenden Geräte dann an die rote Steckdose natürlich ohne gesteckt, weil sonst hast du ein Problem. Es wird aber nach spätestens 24 Stunden ein Riesenproblem geben, wenn die kein Wasser mehr haben. Was machst du im Krankenhaus ohne Klospülung? Ohne Wasser für die Patienten zum Waschen? Für OPs brauchst du Wasser. Der Dampf unten, der sterilisiert, der funktioniert nicht mehr. All diese Dinge, das heißt unsere Krankenhäuser, das kommt auch ganz klar in diesem Bericht vom Büro für Technik Folgeabschätzung des Bundestages raus, das wird eine richtige Katastrophe werden. Und auch hier wird dann ein Patienten, also die meisten Patienten werden rausgeschmissen werden, die wo irgendwie nur gehen können. Natürlich irgendwelche nicht notwendigen OPs werden abgesagt, das kennen wir ja mittlerweile. Und das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Und glaubt mir eins, es gibt auch keine Pläne dafür. Wir basteln gerade an einen, ich zusammen mit dem Rob Kreizler, weil wir gesagt haben, das kann es eigentlich nicht sein. Das nächste Problem ist die Massentierhaltung. Die ganzen Hennen, Kühe, ohne Strom funktioniert bei den Hähnen das Lüftungsrad nicht mehr. Die ersticken qualvoll. Probiert es mal heute, so eine Hochleistungskuh mit der Hand nun zu melken. Das haben die erstens mal nicht gewohnt, ob sie dir das da lassen, weiß ich nicht, aber selbst wenn, brauchst du unendlich viel Leid, um deine Kühe zu melken. Und wenn nicht, dann werden diese Euter, entzünden sich dann irgendwann einmal und das kann zum Tod der Tiere führen oder dass du die notschlachten musst. Und das heißt, wenn dann so ein Blackout länger dauern würde, dann haben wir natürlich auch das Problem, wenn der Strom wieder da ist, dass wir weder Eier noch Milchprodukte noch sonst was haben. Gut. Um mal zu zeigen, in welcher Verzweiflung das Menschen dann sind, in Venezuela gab es 6 Tage einen Blackout. Das ist die Hauptstadt von Venezuela, das ist der Hauptstadtfluss. Wer von euch würde da gern raustrinken? Die Leute haben es gemacht. In ihrer Verzweiflung haben die dort rausgetrunken. Das ist kein Scherz. Weil die nichts anderes hatten. Die haben keine Wasservorräte gehabt, die haben wahrscheinlich noch nicht einmal einen Wasserfilter, die haben das vielleicht nur abgekocht. Mag sein, aber die haben da rausgetrunken in ihrer Verzweiflung, weil sie sonst einfach verreckt waren. Wären es zwar wahrscheinlich mit dem Wasser dann auch, aber so muss man sich mal vorstellen, was nach einigen Tagen los ist, wenn man nicht vorgesagt hat. Man merkt, wir haben 2 Jahre nichts mehr gemacht, gell? Die Technik funktioniert halt nicht so. Lieferketten, Supermärkte leer. Ich gehe davon aus, dass die Supermärkte bis dahin geplündert haben. Also das ist nur die 2. Möglichkeit, wo man sich irgendwas besorgen kann. Das ist übrigens, ich habe gedacht, in Deutschland ist das nicht so schlimm, bis Ahrtal kam. Am ersten Abend vom Ahrtal gab es Plünderungen. Das ist kein Scherz, ich war selbst dort im Einsatz. Die haben die Polizeipräsenz so massiv erhöht, weil es so viele Plünderungen gegeben hat. Da waren Sachen dabei, die haben in Feuerwehruniform gekommen und haben gesagt, wo am Anfang das mit dem Damm war, der Damm bricht, ihr müsst raus. Haben die Leute da rausgeschickt, dann ist die 2. Gruppe gekommen und hat die Häuser ausgeräumt. Das muss man sich mal vorstellen in unserem Deutschland. Also das ist ein Thema, das man nicht unterschätzen darf. Es werden Tote geben, die verdursten, das war das Beispiel Venezuela. Es wird Leute geben, die natürlich Hunger haben und du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Und die haben vielleicht am ersten Tag nur beim Nachbarn freundlich fragen, hast du was für mich, für meine Kinder zum Essen? Und wenn er dann sagt, nee, dann haben sie vielleicht am 2. Tag nicht mehr so freundlich. Tote Patienten, die nicht mehr gepflegt werden, vor allem in Altenheimen haben wir ja auch das große Problem, die haben die meisten, die allermeisten nicht notstromversorgt. Das heißt, im Winter frieren die Leute dann da drin. Also wer irgendeinen Verwandten in einem Pflegeheim hat, kann ich euch nur sagen, wenn ihr merkt, es wird länger dann der Stromausfall, holt die Leute heim. Das ist mein absoluter Ernst. Das nächste Problem, elektrische Geräte, genau Dialyse, Sauerstoff, wer sowas braucht, dann sorgt bitte für Ersatzstrom irgendwie, wenn sowas ist. Es geht um euer Leben. Das nächste, Rettungsdienst, haben wir eh schon gesagt, wenn der Notruf nicht kommen kann, da hast du einen Herzinfarkt da, wer weiß, was zu tun ist, das sind so Sachen. In Texas gab es mehrere 100 Erfrierungsopfer, hätte ich nie für möglich gehalten, weil die haben genauso hochtechnologisiert wie wir, vielleicht sogar noch her. Und dort gab es Erfrierungsopfer. Aufstände werden dann natürlich kommen, weil irgendwann ist ja schuld und dann müssen wir dagegen demonstrieren. Das kommen, aber in dem Fall bringt es halt nichts mehr, weil was soll man dann noch machen? Das ist zu spät. Einbruchserien, das habe ich eh schon gesagt. So, wenn dann der Strom wieder mal zurückkommt, keine Ahnung, nach 5-6 Tagen, dann ist aber nicht alles wieder gut, denn dann müssen wir erstmal schauen, dass wir die Autos von der Straße bringen, die vielleicht liegen geblieben haben, weil sie keinen Sprit mehr hatten. Der Fahrer ist vielleicht irgendwo ins nächste Dorf oder 2 Häuser weiter, um sich was zu essen zu besorgen. Das heißt, die musst du dann auch zuerst mal finden, dann musst du die betanken und dann müssen die Straßen erst wieder frei machen. Das heißt, bis diese Lieferketten anlaufen, das wird einige Zeit dauern. Gut. Massentiersterben habe ich eh schon gesagt. Auch der Netzaufbau, es ist nicht sofort Internet wieder da. Das muss langsam peu à peu für aufgebaut werden. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, haben wir vor kurzem ein Wasserkraftwerk, ein kleineres bei uns angeschaut. Da muss ein Techniker kommen beim Netzaufbau und mit dem Schlüssel das wieder freigeben. Der hat gesagt, er ist schwarzstadtfähig. Er hat sich extra eine Konstruktion gebaut, ich habe es gesehen, coole Sache. Der könnte die ganze Umgebung mit Strom versorgen. Weil zuerst muss dieser Techniker kommen. Wie er den anrufen kann, sagt er, hat er keine Ahnung. Wann der kommt, weiß er nicht. Ob der kommt, das ist das Problem. Gut, und dann kommt natürlich immer die Frage, wir haben Deutschland, wir haben Vollkasko, wer ist dafür verantwortlich? Da muss sich doch irgendeiner drum kümmern. Das gibt es doch nicht. Aber die Frage ist, wer kümmert sich? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit 350 Mann auf 83 Millionen Einwohner? Wir vom THW mit 80.000 inklusive unserer 16.000 Teens. Klar, ich kann für 1.000 Leute einkaufen, kann 1.000 Leute auf eine Grillparty einladen. Alles kein Problem. Das heißt, wir haben gar nicht das Personal. Die Feuerwehrler, wir THWler, wir haben in dem Moment ganz, ganz andere Sorgen. Also da ist keiner da, der euch dann eine Schlagsuppe macht oder sowas in die Richtung. Die Rettungsdienste müssen Krankenhäuser, Altenheime irgendwohin evakuieren. Keiner weiß wohin. Polizei hat dann den Auftrag, vielleicht die Supermärkte zu bewachen oder was auch immer, genauso wie die Bundeswehr, mit den Reservisten, mit allem drum und dran. Das heißt, es ist dann einfach keiner da, der das machen könnte. Der Einzige, ihr selber, ihr seid verantwortlich. Jeder von euch für sich und seine Familie. Und ich möchte euch erleben, wenn eine Kinder nach 3 Tagen schreien, ich habe Durst, ich habe Hunger. Und ihr sagt, ja, wir haben nichts daheim. Bleib laufen. Das Schlimme dabei ist, es gibt Umfragen, die ist schon älter, hat sich aber nichts geändert. Das BBK sagt in seiner Broschüre, wer es noch nicht kennt, kann ich euch nur empfehlen, gibt es kostenlos zum Downloaden und 5 Stück kann man kostenlos bestellen. Bitte macht es, da ist auch eine Checkliste mit drin. Die sagen, 10 Tage sollst du mindestens autark sein, also Vorräte haben. Ihr seht, das haben hier 5% geschafft. Wenn ich zumindest sage, na, zumindest für 5 Tage, dann haben das 15%. Was ist mit den anderen 85%? 70 Millionen Deutsche laufen nach 3 Tagen durch die Gegend und suchen was zu essen und zu trinken. Bei uns geht es vielleicht nur leichter hier auf dem Land oder wie bei euch hier. Du findest irgendwo ein Bacherl, wo du vielleicht außerdringen kannst. Dann ist schon mal viel gemacht. Aber in der Großstadt, mit einem Berliner gesprochen, der hat gesagt, er sucht seit einem Jahr, geht er immer in seiner ganzen Umgebung spazieren, sucht nach Wasserquellen oder irgendwas. Nichts. Sagt, wir haben gar nichts. Nicht einmal irgendein Bacherl. Es gibt vom BBK einen Spruch, den hört ihr in meinen Videos regelmäßig. Wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen. Klingt hart, ist aber die Realität. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal eine Viertelstunde Zigarettenpause und dann zeige ich euch, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt. Der erste Teil war schlimm, der zweite wird jetzt besser, ich verspreche es euch. Was vom ersten einfach behalten sollst, ich weiß, es waren viele Zahlen, es war alles, das, für die, die sich noch nie damit befasst haben, ist das unglaublich viel. Ihr könnt es einfach merken, ja, es kann passieren, es kann zum Stromausfall kommen, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, das österreichische Bundesheer sagt genauso wie ich, die Wahrscheinlichkeit liegt in den nächsten 5 Jahren bei 100%. Also, was tun? Im Verkauf hätte ich jetzt gesagt, ich war früher im Verkauf, hätte ich gesagt, ich habe euch jetzt eine Grube ausgehoben und habe euch jetzt reingeschmissen. Und jetzt gebe ich euch die Leiter, damit ihr da wieder rauskommt. Gut, warum vorbereiten, brauchen wir glaube ich jetzt nicht mehr. Den Teil haben wir jetzt durch. Die Frage, die mir oft gestellt wird, wie lange soll ich mich denn vorbereiten? Und dann wird gefragt, wie fange ich denn an? Und es gibt eine Survival-Dreier-Regel. Und die werden wir hingehen, weil nach der sollte man sich vorbereiten. Und wie man sich dann am besten vorbereitet, günstig, mit wenig Platz, das haben wir ja oft das Problem, das zeige ich euch jetzt dann. So, ups. Ich sage immer dazu, oder ich mache keine Krisenvorbereitung. Und seid ihr mich in Panik verfallen? Ich weiß, es kommt, bin ich in Panik? Nein. Und ich kann euch auch sagen, warum. In Krisenvorsorge steckt das Wort Sorge drin. Ich habe aber keinen Bock, mich zu sorgen. Das Leben ist hart genug und ich habe da echt nicht Bock drauf, dass ich mich da jetzt mal Gedanken mache. Deswegen betreibe ich Krisenvorbereitung. Das heißt, ich bin bereit. Wenn jetzt in dem Moment der Blackout kommt, weiß ich, ich habe alles dabei, was ich brauche, dass ich irgendwie heimkomme. Also ich habe keinen Stress damit. Und das ist das, wo wir hinkommen müssen. Wir müssen einfach für eine Krise bereit sein. Das ist viel einfacher, als manche denken, das zeige ich euch gleich. Und dann macht euch das Thema nicht mehr und ihr braucht euch mit dem nicht mehr beschäftigen. Ihr wisst, wenn es passiert, ist es halt so. Wir können es nicht verhindern, aber wir können dann wenigstens schauen, dass uns dann gut geht. Soweit irgendwie möglich. Und den ersten Punkt, und den haben wir heute schon, den habt ihr schon erledigt, die mentale Vorbereitung. Ihr wisst jetzt, hey, es kann passieren. Und allein das, da hat sie jetzt mindestens 99% aller Deutschen voraus, weil sich die mit der überhaupt mit dem noch nicht einmal beschäftigt haben. Das heißt, es fällt der Strom aus, dann kriegen sie vielleicht irgendwo übers Autoradio noch mit, oh, es ist ein Blackout, wir werden die nächsten 15 Tage keinen Strom haben und dann stehen sie da. Und wenn du dich mit dem Thema noch nie beschäftigt hast, dann kriegst du Panik. Und dann kriegst du richtig Panik. Zu Recht kriegst du dann Panik. Vorbereitung ist das Gegenteil von Panik. Ich gerate da nicht in Panik. Ich habe eher einen Stress, weil ich beim THW bin. Ja, das gebe ich zu. Aber ansonsten sage ich ganz offen und ehrlich, ich würde mir auf meinem Balkon sitzen. Ich würde mir meine Kaffeemaschine anmachen, weil die läuft bei mir auch ohne Strom, also mit anderem Strom. Und würde mir einen Kaffee machen und würde dem Treiben vom Supermarkt zuschauen. Und vor der Tankstelle. Gut, den Punkt haben wir ja schon durchgegangen. So, für wie lange sollte man sich vorbereiten? Es gibt also diese Broschüre vom BBK. Ich kann jeden nur ans Herz legen. Nein, ich kann euch nur bitten. Ladet die runter, bestellt euch 5 Stück. Eine für euch, 4 für die Nachbarn oder Freunde. Leute, bitte macht's das. Die ist gut gemacht. Da haben viele Tipps drin. Und das Wichtigste, ja. Und das Wichtigste ist diese Checkliste. Da haben halt einfach Sachen drin, an die denkst du einfach nicht, wenn du dich mit dem Thema nicht beschäftigst. Schaut, dass ihr die Sachen alle daheim habt und ihr habt es bereit. Wem das jetzt nicht reicht, machen wir später. Und die sagen ganz klipp und klar, wir sollen uns für 10 Tage vorbereiten. Früher waren es 14 Tage. Also habe ich beim BWK die Frage gestellt, wieso jetzt nur 10 Tage, hat sich irgendwas verändert? Geht es jetzt schneller, dass wir wieder aufbauen? Hat er nur gelacht, hat er gesagt, nein. Das Problem ist folgendes, 14 Tage waren die Leute zu lang. Da müssten sie so viel vorbereiten. Und dann ist einer lieber, als bereiten sie 15% für 10 Tage vor, als 5% für 15. Aussage vom BBK. Deswegen nur noch 10 Tage anstatt 14. Meine persönliche Empfehlung, das seht ihr in meiner Checkliste, die kann jeder kostenlos auf meiner Homepage runterladen, da kommen wir später dazu. Ich empfehle mindestens 3 Wochen. Warum? Es kann bis zu 10 Tage dauern, bis der Blackout vorbei ist. Und dann dauert es halt einfach einige Zeit, bis wieder Grundversorgung aufgestellt ist. Es gibt dann vielleicht nicht alles, aber hey, wenn es kein Mehl nicht gibt und ihr habt noch Mehl daheim, perfekt. Also hat es gut dabei. Und das ist eben das Thema, es dauert einige Zeit, bis eben wieder Versorgung aufgebaut wird. So, es gibt jetzt eine sogenannte Survival-Dreier-Regelung. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat, kommt aus dem Survival-Bereich und Krisenvorbereitung ist ja nichts anderes von der Grundidee her. Wir überleben 3 Minuten ohne Sauerstoff. Wir überleben 3 Minuten bei schweren Verletzungen, also bei richtigen Blutungen. Deswegen eben die Dreier-Regelung. Wir können 3 Stunden ohne Wärme aushalten. Stellt euch mal bei 10 Grad plus am Wald aus, wenn es regnet, windig ist, und schaut mal, ob es die Nacht überlebt. 3 Tage ohne Wasser. Ganz wichtiger Punkt, Kinder übrigens nur einen Tag. Bitte nicht vergessen. Und dann kommt erst 3 Wochen ohne Nahrung und 3 Wochen ohne Hygiene. Was kauft ihr da als erstes? Da drüben die Ravioli-Dosen. Ja, danke. Das habe ich jetzt gewartet. Ich habe das Ganze noch etwas ergänzt um das Thema Information. Leute, wir haben es gewohnt, wir können jederzeit ins Internet schauen, ins Handy, Nachrichten anhören, wir haben immer informiert. Vielleicht nicht immer richtig, aber wir haben immer informiert. Wenn ihr keine Infos mehr kriegt, weil kein Fernseher mehr geht, weil kein Internet mehr geht, weil das Handy nicht mehr funktioniert und ihr sitzt dann in einem dunklen Kammerchen mit den Adventskerzen vom letzten Jahr und ihr wisst nicht, dauert das jetzt nur 1 Stunde, 2 Stunden, 5 Tage, 10 Tage, kommt überhaupt wieder? Und dann, Freunde, dann kriegt man Panik. Das kann ich euch definitiv versprechen. Deswegen habe ich das mit reingemacht, eben auch mit dem Thema Licht, habe ich euch ja vorher schon gesagt. Genau, und jetzt gehen wir einfach die Punkte der Reihe nach durch. Das Wichtigste, 3 Minuten ohne Sauerstoff, das Problem sollte man in einem Blackout nicht haben. Theoretisch ist es aber trotzdem möglich. Und hey, jetzt gibt es mal eine richtig sinnvolle Anwendung für die FFP-Masken. Und zwar folgendes. Man hat in Venezuela festgestellt, dass es sehr viele Brände gegeben hat. In Texas übrigens das Gleiche. Warum? Es war saukalt und die Leute heizen dann mit Holz. Vielleicht in irgendeinem Topf drin oder sonst was. Und dann kommt da so ein Funke und der geht dann an den Vorhang und das Haus brennt. Und in Texas habe ich ein Video gesehen, die Feuerwehr hat die Straße abgesperrt und dann zugeschaut, wie alles abbrennt, weil Wasser gab es keins mehr. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Leute sterben aber beim Brand selten daran, dass sie verbrennen, sondern fast alle an Rauchvergiftung. Das heißt, ihr müsst natürlich schauen, dass ihr möglichst wenig Rauch in eine Lunge kriegt. Das ist sehr gesundheitsfördernd, das kann ich euch versprechen. Hier ist natürlich, klar, ABC-Schutzmaske wäre noch besser, unabhängiger Sauerstoff am besten, aber selbst mit so einer Maske kann ich einiges abhalten. Gut, wenn man so einen Vollbart hat wie er, dann bringt das auch nichts. Aber ansonsten, also das ist ein wichtiger Punkt zum Thema Sauerstoff. Und dann jetzt der nächste Punkt, jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt geht meine Maus auch nicht mehr. Gut. Wer von euch hat schon meinen ersten Hilfekurs gemacht? Gehen wir da runter, dass ihr euch seht. Also ich vermute mal, dass jeder von euch einen Führerschein hat und irgendwann einen ersten Hilfekurs gemacht hat. Wer von euch hat in den letzten 2 Jahren einen ersten Hilfekurs gemacht? Was ist mit den anderen? Warum habt ihr keinen gemacht? Und diese Frage meine ich tatsächlich so ernst, wie das klingt. Wenn ihr heute mit der ILS redet, also mit der Leitstelle, 80% aller Anrufe, die einen schweren Unfall oder irgendwas melden, sind Angehörige, Verwandte, Bekannte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, liegt bei 80%, dass vielleicht neben euch die Kinder am Verbluten haben. Und ihr wisst nicht, was zu tun ist, weil ihr keinen Ersten-Hilfe-Kurs mehr gemacht habt, weil der 20 Jahre her ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn meine Tochter neben mir verblutet, ich würde mir meinen Lebtag lang Vormärfe machen. Das sage ich ganz klipp und klar. Erste-Hilfe-Kurs gehört für mich als erst zur Krisenvorbereitung, damit ich einfach dann weiß, was ist zu tun. Weil Notruf habe ich keinen. Da kommt keiner. Ich muss es mir selber helfen. Ich muss dann irgendwann so weit, so stabil das Ganze hinbringen, dass ich vielleicht in die nächste Feuerwache fahren kann, in den nächsten Rettungsdienst etc., um die dort hinzubringen. Und deswegen ganz klipp und klar, die meisten Arbeitgeber freuen sich, wenn sie ihr sagt, ihr wollt einen Ersten-Hilfe-Kurs machen, die bezahlen den auch. Ansonsten, glaube ich, kostet er 40 Euro, 35, irgend sowas. Leute, das rettet Leben. Kann auch ein eigenes Leben sein, wenn euer Partner vielleicht auch einen Ersten-Hilfe-Kurs gemacht hat. Seit ich 16 bin, mache ich jedes Jahr einen Ersten-Hilfe-Kurs. Ich mache Kurse, die gehen da weit drüber hinaus und ich mache trotzdem einen. Und glaubt es mir, in jedem Ersten-Hilfe-Kurs denke ich mir wieder, ha gut, zack, das hast du schon wieder vergessen. Das ist einfach mal so. Also, Punkt 1, Erste-Hilfe-Kurs. Und natürlich brauche ich dann auch Material dazu. Und das ist viel einfacher, als man denkt. Also, wenn ich jetzt eine Kontrolle in eine Auto starte, bin ich sicher, dass ich 98% mit einer Strafe käme dann, wenn jetzt eine Kontrolle war. Warum? Wisst ihr, dass wir seit Februar 2 FFP-Masken im Erste-Hilfe-Kasten drin haben? Okay, jetzt bin ich weit beeindruckt. Habt ihr das auch? Ja. Ah ja, wissen darf man es alle, gell? Also das heißt, kauft es euch für 10 Euro, nein, der hat den ins Auto rein und den vom Auto nehmt es mit heim, weil die Sachen haben auch nach Ablauf nicht schlecht. Vielleicht die Pflaster, die nicht mehr kleben, aber Pflaster haben wir daheim. Aber die Verbände kann ich doch weiter hernehmen. Ich habe mal so gezählt, ich habe insgesamt im Büro und sonst und daheim haben wir 13 Erste-Hilfe-Kästen mittlerweile, weil ich einfach die alten alle hernehme. Fertig. Die haben weiterhin steril. Selbst wenn die Zähne abgelaufen haben, kannst du die noch verwenden. Und soll ich da was sagen, selbst wenn sie nicht mehr steril haben, ist das 10-mal besser als gar kein Verband. Ganz einfach. Also wie gesagt, das Zeug wird nicht schlecht so schnell. Ich kann euch ein Beispiel sagen, beim THW bin ich bei uns für die Erste-Hilfe-Rucksäcke zuständig. Und dann habe ich das letzte Mal so durchgeschaut und dann habe ich tatsächlich so einen silbernen Verband gefunden von 1957. Dann habe ich gesagt, den schmeißen wir weg. Nein, der hat kein Ablaufdatum, der ist noch gut. Ich habe ihn weggeschmissen. Also wie gesagt, da wir ja kein Ablaufdatum haben, ist der immer noch da. Ich habe gesagt, die hatten damals noch kein Ablaufdatum. Gut, nächster Punkt, 3 Stunden ohne Wärme, das ist wahrscheinlich das Einfachste. Jeder von uns lebt irgendwie in einer Wohnung. Jeder von uns hat vielleicht vom Campen von früher noch Schlafsäcke, Decken. Ich glaube, Gewand hat jeder zum Saufordern von uns. Also Wärme, wenn im Winter die Heizung ausfällt, ist wahrscheinlich nur das geringste Problem. Es ist nicht angenehm, aber ich denke mir, das werden wir wahrscheinlich überleben. Selbst wenn ihr Kerzlichter habt, die hat 40 Watt Heizleistung. 10 Kerzlichter und ihr könnt einen Raum zumindest auf Temperatur halten. Den Raum möglichst klein machen. So ein kleiner Tipp ist, ein Zelt in der Wohnung aufbauen. Also vielleicht nehmt ihr nicht die Heringe her, sondern irgendwie abspannen. Wir haben das getestet, ich bin mit der Miri, bin ich in dem Zelt drin gelegen und nach 5 Minuten war es um einiges wärmer. Also desto kleiner der Raum ist, desto besser, denn denkt dran, wir selber haben 80 Watt Heizleistung. Deswegen wird es da herin immer so heiß, wenn so viele Leute aufeinander sitzen. Weil jeder von euch ist ein Heizkörper, kleiner. Und dann, wer es ihm da mehr haben möchte, ich empfehle tatsächlich gerade für den nächsten Winter auf alle Fälle irgendeine Notfallheizung, die euch dann einfach den Raum, zumindest einen Raum in der Wohnung auf 15 Grad aufheizt, so eine Gasheizung, Petroleumofen, was es da ist. Es gibt, wer natürlich einen Kamin daheim hat, ja super, dann dementsprechend Holz dazu haben, weil das kann uns einfach im nächsten Winter treffen, muss man ganz klar sagen. Nächster Punkt, 3 Tage ohne Wasser. Der ist eigentlich auch so simpel, dass ich es nicht verstehe, dass das nicht jeder hat. Es gibt diese Sixpacks im Supermarkt, da haben 9 Liter drin, da kann eine Person 4 Tage davon leben. Also pro Person 30 in ein Sixpack, wer hat schon mal gut vorgesagt. Die Antwort, was jetzt immer kommt, wir haben einen 4-Personen-Haushalt, das sind 12 Backerl, wo soll ich die hinstellen? Gegenfrage, wo kriegst du dein Wasser her, wenn nichts mehr da ist? Was ist da wichtiger? Schmeiße ich nicht mal 50 T-Shirts weg, die sowieso nie anziehe, und tue für ein paar Wasserkästen hin. Also das ist eine Möglichkeit, wer weniger Platz hat. Es gibt auch die Möglichkeit, Wasserkanister herzunehmen. Habe ich auch gemacht, wir haben auch nicht so viel Platz. Und so ein 15 Liter Wasserkanister, da tust du eine Tablette, zum Beispiel Mikropur fährt dir eine auf 15 Liter. Das kannst du ein halbes Jahr, ich habe es nach einem Jahr getestet, kannst du dieses Wasser weiter nutzen. Also überhaupt kein Problem. Und so ein 15 Liter Kanister ist jetzt ja nicht so groß. Und da 2 Stück pro Person. Es gibt immer Möglichkeiten, ich kann im Schrank irgendwas lagern, ich kann überall was lagern. Nur wie gesagt, wenn ich dann keins mehr kriege, so wie ich habe es vorher gerade erzählt, wir haben 150 Meter zur ersten Quelle. Aus der kann ich wahrscheinlich sogar ohne Wasserfilter rausdringen. Aber der nächste Punkt, den man sieht, vielleicht, das ist dann schon gehobene Klasse. Na, das ist ja Wahnsinn da. Vorher noch einen Punkt hätte ich fast vergessen. Wir haben ja noch am Anfang Wasser. Nicht bei allen, also ab 3., 4. Stock wird nichts mehr gehen. Und auch nicht jeder Wasserversorger ist komplett notstromversorgt. Die haben zwar einen Anschluss, aber die brauchen, ich habe mit einem gesprochen, mit einem Bürgermeister, oberbayerische kleines Dorf, 110 kVA. Das haben nicht einmal wir jetzt vom THW, so ein großes Stromaggregat, also bei uns jetzt. Ich weiß nicht, habt ihr eins? Wo ist er denn? Da hinten irgendwo. Also, wie gesagt, hier alle Töpfe einfach voll machen. Bei der Badewanne bitte aufpassen, diese Stöpsel haben nicht zu dicht, das Wasser haut euch wieder ab. Irgendwie abdichten nur, keine Ahnung, mit Silikon, Folie drüber, was auch immer. So viel Wasser wie geht. Wenn es ihr nicht braucht, kommt vielleicht der Nachbar und sagt, hast du nicht ein Wasser für mich? Und dann kriegt er halt das aus meiner Badewanne. Ist nicht lecker, aber Leute, ihr trinkt es dann lieber als diesen Stadtfluss, den ich euch vorher von Venezuela gezeigt habe. Oder aus dem Rhein bei uns zum Beispiel, würde ich auch nicht auszudringen. Der nächste Punkt ist Wasserfilter. Es gibt, naja, da nicht. Das zum Beispiel ist ein Wasserfilter für Outdoor. Der ist sehr professionell, der hat also quasi, das ist das Problem, ich bin das nicht gewohnt. Der braucht 3 Filtersysteme. Das eine ist ein Vorfilter, das zweite ist ein Aktivkohlefilter. Aktivkohle hält da so die meisten Giftstoffe raus, medizinische Rückstände, Nitrat, Nitrite, Schwermetalle, was da so alles in unserem Wasser mittlerweile drin ist, kann ein Aktivkohlefilter relativ gut. Und der dritte Bereich, ich weiß nicht, ich werde es jetzt nicht sehen, ist dieser Mikrofilter, der hält also Bakterien und Viren raus. So, jetzt hat aber nicht jeder so einen professionellen Wasserfilter. Es hat aber vielleicht jeder einen Kaffeefilter daheim. Kaffeefilter kann ich den Vorfilter ersetzen. Einfach, dass die Grobstoffe aus dem Wasser raus haben. Aktivkohlefilter haben mehr von uns daheim als das wissen. Ihr kennt diese Britta Haushaltsfilter. Das ist ein Aktivkohlefilter. Dann lass es da durchlaufen. Der tut nämlich nicht nur Kalk raus, sondern auch viele Giftstoffe. Ganz wichtiges Thema. Und den dritten Teil, Bakterien und Viren, wie kann ich die abtöten? Abkochen, genau. Und da brauche ich nicht 10 Minuten kochen, einmal aufkochen oder 2 Minuten, wenn es sein muss, 10 Minuten abkühlen lassen, Thema erledigt. Das heißt, es hat, die meisten von uns haben so einen Wasserfilter daheim, können nicht jedes Wasser trinkbar machen, aber ganz vieles Wasser. Oder wie gesagt, eben so wie ich, die professionelle Variante mit einem Wasserfilter. Gut. Nächster Punkt, habe ich schon gesagt, echtes Scheißproblem. Das Klo. Es gibt natürlich so Campingklos, die kann ich dafür super verwenden. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 4 Stück, weil ich die gerade teste. Es gibt ein Video dazu, How to Kack in a Blackout. Da hat sich noch keiner dran gewagt und ich freue mich schon richtig drauf. Genau, und wie gesagt, es geht aber auch, wenn ich einfach sage, ich habe so einen Abfallsack, die kosten ja nichts, kaufe ich mal ein bisschen größer, den tue ich über das Klo drüber. Dann bin ich da optimistisch, mache das Zeug dann ein und tue es halt danach dann vielleicht, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, draußen vergraben und grab später wieder aus, wenn es ist. Also bitte nicht drin lassen, außer ihr habt so abbaubare Sachen. Aber das Thema ist einfach wichtig. Auf dem Land lachen wir drüber, in der Stadt lacht da drüber keiner. Weil die nicht wissen, wohin mit dem Zeug. Die Abfalltonne ist relativ schnell voll und ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Geruch, es wird ein Erlebnis werden. Sagen wir es mal so, und natürlich die Ratten freuen sich ungemein. Also auch ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Der nächste Punkt ist dann Nahrung. Ich weiß, Nahrung hält man 3 Wochen ohne aus, aber wer schon mal eine Frau erlebt hat, die Hunger hat, ja, sie weiß, wer gemeint ist. Also, du bist nicht du, wenn du Hunger bist. Das ist nicht nur ein Werbespruch, sondern das ist tatsächlich so. Du bist einfach nicht so fit. Und das heißt, Essen ist einfach wichtig. Wie kann ich Nahrung, wie kann ich mir das am einfachsten machen? Ihr kennt das, jeder hat das schon mal erlebt oder gekauft. Und wenn es diese blöden Ravioli-Dosen sind. Und ihr müsst jetzt nicht losrennen morgen ist schlecht, am Montag. Und alles einkaufen. Leute, wenn ihr einkauft, kauft eine Dose mehr. Kauft eine Kiste Wasser mehr. Oder Sauerkraut, auch gern genommen. Ich empfehle immer nur so ein paar Früchtchen dazu. Erst einmal ein paar Vitamine drin und zweitens ist gerade in der Krise immer gut, dass ich wohlgelaunt bin. Und da hilft einfach Zucker sehr gut dafür. Und wie gesagt, einfach bei jedem Einkauf ein Stückchen mitnehmen. Irgendwann habt ihr euer Lager dann mal voll. Wenn euer Lager voll ist und ich kaufe wieder Spaghetti, dann lege ich die ins Lager und nehme die aus dem Lager raus. Ein rollierendes System. Das heißt, das kostet mich keinen einzigen Cent, weil ich das Zeug ja wieder nutze. Aber wenn es soweit ist, dann habe ich es daheim. Und ich kann nicht verstehen, warum man das nicht hat, weil die Gefahr mittlerweile so exorbitant ist. Wir haben einen Krieg vor der Haustür. Es kann jederzeit das Licht bei uns ausgehen. Also gerade russische Hacker haben momentan, und nicht nur die Russen, sondern auch die ukrainischen Hacker, haben bei uns tätig für Firmen, die gehen an Firmen, die quasi nur mit Russland zusammenarbeiten, die werden momentan massivst angegriffen. Es ist gerade ein Schreiben rausgegangen, das ich jetzt gekriegt habe, dass alle Firmen ihre Sicherheitsmaßnahmen überprüfen sollen. Das ging an Pflegeheime, das ging an alles Mögliche, weil die Gefahr mittlerweile so groß ist. Und wie gesagt, deswegen einfach bei jedem Einkauf ein bisschen was mitnehmen. Und ihr werdet sehen, das geht relativ schnell. Also wenn ich gewohnt bin, ich kaufe einen Kasten Wasser in der Woche und ich kaufe, oder 2 Kasten Wasser in der Woche und ich kaufe einfach mal das Doppelte. Was habe ich nach 14 Tagen? Ein 14-Tages-Vorrat. Ganz einfach. Und das sind so einfache Sachen. Ich weiß, jetzt kommen natürlich die Leute zu mir, die sagen, ich habe den Platz nicht dafür. Das ist vielleicht bei uns auf dem Land nicht, aber in München 2 Personen, 35 Quadratmeter Haushalt, da lasse ich das Argument tatsächlich zählen. Es gibt ebenso künstliche Fertignahrung. Ich glaube, die Energy 5 kennen vielleicht die meisten. Das wird in viele das kriegen zum Beispiel viel nach Afrika geliefert. Das sind 2300 Kilokalorien. Das reicht dafür 1,5 Tage. Es gibt so große Packages. Ich habe euch mal diesen Eimer mitgebracht. Da haben 7-mal Frühstück, 7-mal Mittagessen, 7-mal Abendessen drin. Ich muss nur ein bisschen Wasser dazu haben. Und total leicht, klein. Also ein Essen wiegt irgendwie 120 Gramm. Reicht aber tatsächlich. Ich probiere das ja öfters, die Sachen. Das ist natürlich dann eine Möglichkeit, die haben ewig lang haltbar. Also dieser Eimer ist bis 2028 haltbar. Das Energy 5, ich glaube, bis 2035. Das ist eine sogenannte Fire-and-Forget-Nahrung. Ich kaufe mir die einmal, lege die irgendwo ins Fach hinten und ich muss mich nie wieder darum kümmern. Also in den nächsten 15 Jahren. Ich empfehle eine Kombination aus beiden, weil man einfach irgendwann mal vergisst, was einzukaufen oder mal wieder aus dem Lager was rausnimmt. Und, aber wie gesagt, der Nachteil an der ist halt ganz klipp und klar, das ist sauteuer. Dieses Paket kostet 140 Euro für eine Person eine Woche. Muss man nicht haben, braucht man nicht. Aber wer halt den Platz anderweitig nicht hat, der muss sich halt dann so behelfen. Weil wie gesagt, da ist eine Woche komplett abgesichert, eine Person. Gut. In meiner Checkliste, die es dann eben von mir zum Downloaden gibt, die setzt also auf diese Checkliste vom BBK auf. Das ist die fortgeschrittene Version, kommen wir gleich drauf. Und da werde ich eine Seite raus tun. Das heißt, ihr könnt dann einfach mal hergehen, euren Vorrat checken. Habe ich jetzt zum Beispiel eine Dose, die reicht für die ganze Familie zum Mittagessen, setze ich ein Kreuz bei Mittag. Habe ich keine Ahnung, was weiß ich, was ich habe, und ich kann jedes, das passt fürs Frühstück, das passt fürs Abendessen, zack, 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 und rechts habe ich dann Trinkwasser pro Person, Brauchwasser pro Person, das ist dann schon wieder die fortgeschrittene Variante. Und so kann ich mal schauen, wie lange würde denn eigentlich mein Vorrat, den ich jetzt daheim habe, halten. Und wenn ich dann zum Beispiel, ich habe vor kurzem von einem Abonnenten das zugeschickt gekriegt, der hatte für 200 Tage Vorrat. Das ist schon heftig. Frühstück, 15 Tage. Also der muss ja dann seinen Schweinsbraten zum Frühstück essen, das ist kein Scherz, das ist so. Der hat ganz viel Schweinsbraten in diese fertigen Dosen da drin gehabt, Langzeitnahrung. Und dann habe ich gesagt, und Wasser? Ja, hat er für 10 Tage. Dann sage ich, was bringt der Nahrung für 200 Tage, wenn du kein Wasser hast? Mit dem kann ich das quasi, mit dieser Checkliste, kann ich das quasi einfach überprüfen. Und dann kann ich mal für mich selber schauen, okay, wie weit wären wir denn jetzt? Könnt ihr mal daheim machen, mal schauen, was ist im Kühlschrank drin. Denkt noch dran, Kühlschrank, Gefriertruhe, das taut auf nach 24 Stunden. Und ich habe auch keinen Backofen nicht. Ich habe keinen Ofen nicht. Und das ist dann der nächste Punkt, ist natürlich ein Kocher. Ihr müsst irgendwie Sachen warm machen, ihr müsst Wasser abkochen. Kauft euch so einen kleinen Campingkocher, wer nicht irgendwo einen anderen Ofen daheim hat, der funktioniert. Die kosten 20 Euro mit ein paar Kartuschen Gas und das Thema ist erledigt. Also ihr seht, das kostet alles nicht wirklich viel und ist eigentlich auch nicht schwach, dass ich vorbereitet bin, dass ich bereit bin für einen Blackout. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, in Deutschland das Wichtigste, es kommt zwar oben nichts rein, da kommt auch unten nichts raus, aber Hauptsache, ich habe schon gesagt, wenn einmal wirklich so eine Krise ist und die Deutschen legen dann alle verstrahlt über die Straßen da und es kommen irgendwelche andere, die gehen dann drüber und sagen, sie sind zwar alle gestorben, aber schaut einmal an, was die für sauberne Hintern haben. Also, ich verstehe es nicht. Ich kann die Franzosen noch verstehen mit Kondome und Wein, aber Klopapier. Gut. Der nächste Punkt ist dann zum Beispiel Radio. Information, habe ich vorher schon gesagt, ist einfach unendlich wichtig für uns. Im schlimmsten Fall hat jeder von uns ein Autoradio. Wenn es ein DAB-Radio ist, ist es vielleicht blöd, das weiß ich nicht, ob die noch funktionieren, das weiß keiner momentan. Aber also Kurbelradio, Batterieradio, irgend sowas, eine Handys. Wenn ihr an eine Handys einen Kopfhörer einsteckt und euch die richtige App runtergeladen habt, könnt ihr Radio hören, ohne Internet. Das wissen nur die wenigsten. Dann hat eigentlich jeder von uns so ein Radio daheim, also ich weiß nicht, ob es die allermeisten noch kennen, manche haben keinen so Anschlusskopfhörer nicht mehr, aber die nur den Kopfhöreranschluss haben, die können damit Radio hören. Ganz wichtiger Punkt, wer es professioneller haben möchte, der hat vielleicht ein Notstromaggregat oder Powerbank, um die Satellitenschüssel zu betreiben. Weil selbst wenn in ganz Europa keiner mehr sendet, dann sendet CNN weiter und bis zu 3 Wochen empfangen wir weiterhin Satellit. Eine Idee, nur so mal. Spiele, wir haben es vorher schon gesagt, diese ganzen Jugendlichen ohne Handy, das ist kein Scherz, die werden Entzugserscheinungen kriegen. Die schauen alle 2 Minuten aufs Handy drauf. Da hat man also wirklich Versuche gemacht, es ist tatsächlich so. Und die muss ich ja irgendwie bespaßen. Spielesammler kennen wir noch von früher her, ihr habt es alle schon in dem Alter, wer kennt das noch, Karten spielen. Sehene Sachen, dass ich einfach diese Langeweile überbrücke, weil ich sitze ja den ganzen Tag daheim. Ich kann ja nicht raus, ich brauche nicht in die Arbeit gehen ohne Strom. Ich sollte auch nicht irgendwo rausgehen dann, weil man weiß ja nicht, was draußen los ist. Taschenlampen. Ich habe es vorher schon gefragt. Ihr seht es aber, da steht nicht Taschenlampe, da steht Taschenlampen. Ich sage jetzt nicht, weil ich von denen nicht gesponsert wäre, sondern das ist tatsächlich mein Ernst, weil das Problem ist immer, ich weiß von früher her noch beim Vater, jetzt mal, wenn der Strom ausgefallen ist, wo ist die blöde Taschenlampe? AC fix, die Batterien haben ausgelaufen. Kennt, glaube ich, jeder von uns. Wir haben bei uns in jedem Raum eine Taschenlampe, die gut zum Erreichen ist. Aber wie gesagt, man muss ja nicht übertreiben. Kerzen, Solarleuchten, die, wo ihr draußen im Garten steht, habt ihr auf Nachtleuchten. All diese Sachen kann ich hernehmen, aber Licht ist Pflicht. Denn ohne Licht, vielleicht hat von euch schon mal wer im Wald über Nacht. Am Tag ist das kein Problem. Hat es ja schon mal in der Nacht draußen gewesen, Freunde, allein. Ich meine, ich mache das öfters, ich weiß das. Du hörst da Geräusche, die hast du noch nie gehört. Spätestens, wenn ein kleines Kind lacht, wie in einem Horrorfilm, dann weißt du Bescheid. Das ist nur der Fuchs. Aber wenn du das nicht weißt, das ist Information. Oder mir hat auch schon ein bellender Hund, habe ich gedacht, verfolgt mich. Es war eh, das hat gebellt. Das ist kein Scherz. Der nächste Punkt ist jetzt Notstrom. Ich habe jetzt hier Powerbank hingeschrieben, Stromaggregat, das ist natürlich dann schon der nächste Schritt. Aber für die Leute, die jetzt zum Beispiel Sauerstoff brauchen, für die Leute, die medizinische Sachen, Dialysegeräte brauchen, Leute, für euch ist es lebensnotwendig. Und für die anderen ist es einfach super, selbst wenn ich eine kleine habe, wo ich mein Handy wieder aufladen kann. Ich kann mit dem Handy unglaublich viele Dinge machen, auch ohne Internet. Vom Navigation bis zu sonstigen Geschichten. Ich habe mal ein Video gemacht, 15 Sachen, die ich im Blackout mit dem Handy mache. Ganz wichtiges Thema. Funk, kommt das nächste, Handy aufladen, Radio aufladen. Dafür ist einfach gut, wenn ich hier, die gibt es von ganz klar, diese Powerbanks, Kinder jeder haben, die meisten wahrscheinlich daheim, bis zu ganz groß. Oder wenn wir vorher gerade geredet haben, wenn ihr Solaranlage daheim habt, mit vielleicht Speicher, dann schaut einfach mal nach, ob euer Wechselrichter inselfähig ist, sonst wird der nicht funktionieren. Ganz wichtiges Thema, haben 2% aller Solaranlagen haben Wechselrichter, die inselfähig sind. Die anderen 98% funktionieren nicht bei Stromausfall. Kommunikation, das habe ich deswegen mit drin, weil ich einfach festgestellt habe, wenn jetzt zum Beispiel dann einer mal rausgeht, weil er irgendwas besorgen muss, Wasser, sonstiges, und du hast kein Handy, du hast kein nichts, dann ist es einfach gut, ihr kennt vielleicht diese kleinen Funkgeräte, die die Kinder haben. Aber ich kann dann quasi sagen, du pass auf, da ist jetzt gerade das oder da kommt jetzt eine Gruppe daher oder ich muss mich verstecken oder ich bin jetzt gerade da hintergegangen oder ich habe meinen Hax gebrochen. Ich bin da irgendwo runtergefallen, du kannst ja keine Hilfe rufen. Für sowas ist so ein kleines Funkgerät echt interessant, die kosten nicht viel Geld, kann ich aber jedem nur empfehlen einfach. Ihr könnt damit auch die Hilfskräfte unterstützen, das hat man im Ahrtal gesehen. Im Ahrtal ging ja kein BOS-Funk mehr, also der Funk von uns Hilfskräfte. Das heißt, die haben sich mit diesen kleinen Baufängfunkgeräten beholfen. Dann ist es natürlich praktisch, wenn ich auch so ein Ding habe, dann kann ich natürlich da vielleicht eine Kommunikation aufbauen. Dass der Nachbar zu mir kommen kann und sagen, du, ich brauche das und das, kann ich das per Funk weitergeben. Sehende Sachen sind wirklich wichtig, sollte man sich mal informieren. CB-Funk kennen viele nur aus der Kindheit, ist gerade wieder im Kommen. Und dann natürlich Reparaturen, vielleicht muss ich irgendwelche Schutzmaßnahmen bauen. Schau mal, ob mein Werkzeug auch funktioniert ohne Strom. Das ist auch so ein Punkt, an den denkt man eigentlich normal nicht. Gut. Ein Punkt, den die allerwenigsten auf dem Bildschirm haben, das war es dann eh dann schon, ist Notfallgepäck. Ein Rucksack, wo einfach ein paar wichtige Sachen drin sind. Ich nenne jetzt hier mal ein paar Beispiele, selbst erlebt in Schneechaos 2019 in Reiten. Da war eine Lawine um und die drohte runter zum Kämmer. Und die Polizei ist durch jedes Haus gegangen, ja, ihr habt es richtig gehört, durch jedes Haus und hat die Leute rausgeholt. Das war keine Evakuierung, wie wir uns das vorstellen, das war eine Räumung. Die haben die Leute rausgeholt, die haben nur noch ihre Jacken gepackt, ihre Schuhe und dann raus, die haben nicht einmal mit einem eigenen Auto fahren dürfen. Und da ist es einfach saugut, wenn ich dann einen Rucksack dabei habe, wo vielleicht eine Wechselwäsche drin ist, wo vielleicht ein Schlafsack mit drin ist. Ich weiß nicht, wer schon mal in so einer Flüchtlingsunterkunft war. Ich weiß, wie unsere Decken ausschauen für unsere Flüchtlingsunterkünfte. Ich möchte da drin nicht schlafen. Also da ist es einfach gut, wenn ich sage, ich habe hier ein paar Sachen dabei. Wir haben es im Ahrtal gesehen. Es wurde dann eine ältere Frau interviewt, die hat gesagt, ja, meine Enkel waren da. Sie hat dann ins Wasser gekommen sein, sie hat die Enkel nur Gummistiefel angezogen und eine Jacke und dann haben sie raus. Ohne alles. Es war alles weg. Hätte die jetzt zum Beispiel so einen Rucksack, wo dann vielleicht Spülsachen für die Kinder drin haben, Kleinigkeit zum Essen, vielleicht ein Funkgerät zum Kommunizieren, wie auch immer, wäre die Sache natürlich in dem Moment wesentlich einfacher. Also ist jede Zivilschutzorganisation empfiehlt ein Notfallgepäck. Es muss jetzt nicht so dramatisch sein wie meines. Ich kann 5 Tage im Wald draußen übernachten bei minus 15 Grad, muss man ja nicht haben. Aber das, wenn ich vielleicht in der Turnhalle bin, dass ich ein paar Kleinigkeiten dabei habe. Oder ein Tarp, falls ich mal in der Turnhalle keinen Platz mehr kriege, was passieren wird. Wir haben für 1% der Bevölkerung Feldbetten, und für 1% der Bevölkerung quasi diese Decken. Hat sie die 1%? Oder ist das vielleicht wer anders? Also auch wichtig, und auch hier wieder das Thema Taschenlampe. Da gehört auch eine rein. Dann habt ihr einfach schon mal zwei. Und ihr wisst, in dem ist immer eine drin. Und dann bitte, nicht irgendwo im Dachgeschoss, sondern der muss in der Nähe vom Ausgang sein. Bei mir ist der, würde man sagen, 3 Meter vom Ausgang ist der entfernt, in einem Schrank drin, da komme ich, nehme den hoch. Dort ist daneben die Jacken passend und die Schuhe, meine Bundeswehrschuhe haben da dort. Und damit bin ich schon mal für das Allermeiste gerüstet. Wenn es wirklich kommen sollte, es muss ja gar nicht schlimm sein. Es gelangt ja, wenn es beim Nachbarn brennt, dann müsst ihr genauso raus. Die Feuerwehr holt euch raus, wenn der Rauch zu euch kommt. Und dann ist es einfach gut, wenn ich sage, okay, da haben vielleicht noch meine Dokumente drin oder es brennt bei euch. Freunde, dann ist es sehr hilfreich, die Hausratversicherung und Wohngebäude zu wissen, wo ist mein Ansprechpartner, welche Telefonnummer hat er und wie ist meine Versicherungsnummer. Also die Sachen kehren dort mit rein. Also in Kopien zumindest. Tipps einfach von mir, so einen Notfalltreffpunkt ausmachen, angenommen bei euch brennt es oder sonst was und es herrscht das Chaos, dass ich einfach sage mit der Familie, wir treffen uns dort bei der Kirche, wir treffen uns dort bei der Feuerwehr. Wenn ich das einfach einmal ausgemacht habe vorher, dann weiß jeder, wenn irgendwas ist und einer geht verloren, dann treffen wir uns alle dort, wenn wir uns zu Hause nicht mehr treffen können. Ist, glaube ich, nicht so schwer. Genauso Kinder aus der Schule zurück. Klar, wenn die Schule jetzt nur vielleicht 3-4 Kilometer weg ist, dann können die zu Fuß gehen, weil im Blackout kann es ja sein, dass der Busfahrer nicht getankt hat und am Morgen nicht mehr tanken kann. Das heißt, vielleicht kommt gar kein Bus. Muss man einmal ausgemacht haben, hol ich dich ab oder kommst du zu uns? Weil sonst fahrt ihr los, die gehen aber irgendeinen anderen Weg und man findet sie nicht. Und dann kriegt man einfach Panik, weil Handy gibt es ja nicht. Und ein Punkt, den ich, wenn ihr nächstes Mal spazieren geht bei euch im Ort, schaut euch mal an, wo ist Feuerwehr, wo ist THW, wo sind die Rettungswachen, wo ist die Gemeinde etc. Diese Rettungspunkte, die man quasi dann nennt, da kann man dann vielleicht Hilfe kriegen, wenn irgendwas ist, dass ich einen Notruf absetzen kann, wenn ich irgendetwas brauche. Es haben die ersten Gemeinden in Deutschland auch so weit, dass sie jetzt dieses Thema aufgreifen und eben Feuerwehrhäuser, THW etc. umbauen zu genau diesem Thema. Also auch bei uns im Landkreis gibt es jetzt endlich diese Bestrebungen, dass man hier, die fragen jetzt gerade alle Krankenhäuser etc. ab, nach Blackout, wie es ausschaut beim Stromausfall, wie lange, dass sie durchhalten können, was die brauchen würden. Ja, das machen die momentan in sogar Berzgoner Land und Traunsteiner Landkreis gemeinsam. Es wird langsam. In Österreich haben wir da schon viel, viel weiter. Da haben schon, ich weiß gar nicht, wie viele Gemeinden mittlerweile Blackout sicher. Das heißt, die haben für die Wasserversorgung Notstrom. Ja, damit ist das Thema Wasser und Abwasser schon mal geregelt. Die wissen, die haben mit den Supermärkten eine Vereinbarung getroffen, dass die dann zumachen und dann kriegt halt jeder einen kleinen Teil nur von dem, was da ist. Die haben, wie gesagt, Notstrom oder manche machen es mit Solaranlage und Speicher. Also die wildesten Sachen. Genau. Und tanken, habe ich vorher schon gesagt, schaut, dass mindestens 200 Kilometer nur Reichweite habt oder vielleicht einen Tank halb voll. Oder, so wie bei mir, ich weiß jetzt, wie weit haben wir heim? 2 Stunden fahren wir heim, 180 Kilometer, ja, wird es eh wieder passen. Also ich habe immer so viel im Tank drin, dass ich wieder heimkomme. Plus X, soweit es irgendwie geht. Ich meine, wenn ich nach Schweden fahre, ist es schwierig. Aber ich schaue zumindest immer, dass ich da einen Tank so weit voll habe. Du weißt ja nicht, was ist. Oder wenn gerade die scheiße EC-Karten nicht geht, wie es mir schon mal gegangen ist. Weil tanken muss ich beruflich bedingt mit EC-Karten. Ja, und dann sagt die Tankstelle, oh, funktioniert bei uns gerade nicht. Ja, dann, naja, kannst du sonst dann die nächste Tankstelle fahren, wenn du genug Restreichweite drin hast. Das habe ich jetzt schon gesagt, diese Broschüre ist für mich Pflicht, gehört für mich in jeden Haushalt. Es haben auch einige echt gute Tipps drin, muss man sagen. Also da haben sie sich mal richtig Mühe gegeben. Und die zweite Broschüre, die ihr rechts daneben seht, unter outdoor-chiemgau.info. Unter Ausrüstung kannst du die kostenlos downloaden. Das ist quasi die fortgeschrittene Version von der. Die setzt also auf die aus. Aber ich habe natürlich, weil ich mich so sehr mit dem Thema beschäftigt, dann auch noch einige Sachen mit Neigennummer, die in der normalen nicht drin haben. Wer aber die Checkliste ausfüllen kann, der kann schon von sich sagen, hey, ich bin bereit. Blackout kann kommen, wenn es wäre. Also, wichtiger Punkt. Und wer gerne mehr zu dem Thema haben möchte, auf meinem YouTube-Kanal gibt es zum Saufordern zu diesem Thema. Weil das ist eigentlich mein Thema, da kommen 2 Videos die Woche. Alles klar.